Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink, zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo, und mit Britt-Marie.
Hallihallo. So, ihr habt gehört, ich experimentiere noch ein bisschen mit dem Vorspann. Irgendwie ist das doch nicht so einfach, da den richtigen Moment abzupassen. Aber letzte Folge hat es ganz gut geklappt, dass sich das schön überschnitten hat mit unserem Start und dem Ende des Intros. Also ich arbeite weiter dran. Wenn dann doch mal zwischendurch eine Pause ist, naja, dann ist es halt so. Wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend.
Okay. Das ist ja aber so ganz überraschend. Das ist also hervorragend, das ist ja schon besser als gut.
Ja, mir scheint gerade ein bisschen die Sonne aus dem Arsch, wie man so schön sagt.
Okay.
Ich war gestern Abend bei einem zum ersten Mal eingeladen zur Vorsingprobe bei einem Chor, den ich jetzt schon seit 3 Monaten stalke und wo ich unbedingt zugehören möchte. Und die waren begeistert und ich bin jetzt Teil des Chores. Deswegen freue ich mich gerade sehr.
Ja, sehr schön. Aber warst du denn, ich weiß, dass du im Chor gesungen hast, aber warst du aktuell in einem Chor? Oder also bist
ich bin aktuell nicht in einem Chor.
Ah,
ich bin
okay. Naja,
ausgetreten
dann.
Aus meinem letzten Chor nach 15 Jahren, 2019, glaube ich. Dann kam Pandemie und so. Dann habe ich andere Dinge gemacht und jetzt so im letzten Jahr oder so habe ich gedacht, dass ich eigentlich wahnsinnig gern wieder in einem Chor singen würde. Und dann habe ich halt im Oktober oder so habe ich die gefunden. Das ist so ein queerer Kammerchor, der sich auch erst vor 2 Jahren gegründet hat. Dann haben die auch gleich 2 Konzerte gesungen, die ich mir beide angeguckt habe. Und ja, ich fand die total toll und habe die dann mit Mails bombardiert, ob man irgendwie eintreten kann.
Ja, sehr schön. Dann hat ja
gestern halt vorsingen.
Stalkerisches Talent.
Das hat total funktioniert. Ich schäme mich, aber es hat richtig gut funktioniert.
Hallo, also bitte, man muss ja alles versuchen.
Man muss sich
was
Ziele
geht.
Setzen. Genau.
Nein, aber das freut mich. Das klingt doch gut.
Ja.
Wunderbar. Ja, dann können wir ja ein bisschen Werbung machen, wenn dann mal ein Konzert oder so anstehen sollte.
Ja, gerne.
Ja, cool. Dann, ja, verstehe ich dann, dass du dann halt begeistert bist. Hier gibt es nicht so viel Neues eigentlich. Es ist alles wie eh und je.
Ist das bei euch auch so arschglatt wie bei uns? Ich habe ganz
nein,
das Gefühl, ganz Blue Sky redet darüber, dass man in Berlin nicht auf die Straße gehen kann, ohne sich auf die Fresse zu legen.
Wir hatten zwischendurch ist es ein bisschen glatt, aber es geht eigentlich. Also wir hatten tatsächlich letzte Woche für 2-3 Tage am Stück nochmal Schnee. Das ist für hier wirklich sehr ungewöhnlich. Das Ding ist nur, dass dann halt immer natürlich alles zusammenbricht, weil es ist ja nicht so, als würde im Winter mal Schnee fallen. Und das ist jedes Jahr das Gleiche, weil es fällt einmal Schnee. Hier, man muss zur Verteidigung sagen, hier fällt halt wirklich nicht so oft Schnee, ja. Also so, dass es wirklich auch richtig liegen bleibt oder so. Aber dann liegt alles lahm, inklusive des Flughafens. Der Flughafen liegt dann immer lahm und ich frage mich immer, das ist jedes Jahr derselbe F-Punkt. Also ja, naja. Auf jeden Fall, wir hatten 2-3 Tage nochmal Schnee. Was mich immer freut ist, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, da ist so ein kleiner Hügel mir gegenüber, wo ich wohne. Und da siehst du dann halt, wenn es geschneit hat, immer die Eltern mit ihren Kindern, die dann diesen Hügel runterrutschen
und
mit
das
ihren
ist ja süß.
Schlitten. Das finde ich auch immer ganz entzückend, weil ich immer denke, oh mein Gott, wie niedlich. Da ist so ein kleines Hügelchen schon ein Riesenberg. Wobei ich mich da auch daran erinnere, als wir Kinder waren, da gab es in der Kleingartenanlage, da gab es die Kantine und die hatten vor der Haustür so einen Berg und wir haben immer vom großen Berg gesprochen. Im Nachhinein war der zwar nicht so groß, aber groß genug, damit wir, wenn es Winter waren, immer uns alle am großen Berg getroffen haben und dann da halt immer runtergerodelt sind. Und so ist es auch. Ich fühle mich da immer sehr erinnert an meine eigene Kindheit. Und ja, und es war sehr schön. Und dann habe ich auch gesehen, eigentlich was anderes gemacht, aber stand halt so, dass ich mittlerweile, also während ich das andere machte, halt aus dem Fenster geguckt habe und habe dann gesehen, dass die am Rodeln waren, aber dann habe ich auch gesehen, dass so eine ganze Schar von, ich glaube, Kindergartenkindern irgendwie so wie die kleinen Entchen in einem großen Schwanz mit dem Erwachsenen vorne dran irgendwie da lang getrippelt sind. Ich dachte, oh mein Gott, wie niedlich, weil die natürlich auch alle in bunten Jacken gekleidet waren und alle wirklich so ganz brav in einer Schlange hinten hinterher gefolgt und so. War wirklich süß. Da dachte ich mir, ach Gott, Naja, und da war es aber auch so, dass es, als es dann so ein bisschen weggeschmolzen ist, zwischendurch es ganz kurz mal glatt war. Aber eigentlich ist es bei uns immer meistens, ist es entweder ganz, also richtig Schnee oder gar kein Schnee. Und richtig glatt wird es selten, aber ab und zu mal. Aber im Moment ist alles einfach nur trist und tröge und hässlich und matschig. Ja, naja. Ja. So viel zu Wetter. Ja, ich überlege gerade, was habe ich die Woche so gehört, gesehen, gelesen? Also eigentlich jetzt nichts großartig Besonderes. Ich habe mich quer durch die ARD und ZDF-Mediathek so ein bisschen durchgeguckt. Vor allen Dingen tatsächlich ein bisschen Olympiamäßig. Also das ZDF hat mehrere so halbstündige Olympia-Porträts, kann man vielleicht sagen, von den Sportlern, die wir in verschiedenen Kategorien haben. Und da kenne ich mich ja so gar nicht aus. Und deswegen habe ich gedacht, ach, guckst du mal rein. Es waren auch ein paar Sachen dabei, die ich eigentlich ganz interessant fand. Also ich meine, Biathlon, ich finde Biathlon schon irgendwie geil. Aber wenn man sich das überlegt, ich meine, da rennen Leute auf Skien über den Schnee und schießen zwischendrin. What the fuck?
Ja, also. Da habe ich auch schon oft drüber nachgedacht. Als Kind war ich aber sehr verwirrt davon, dass Biathlon und Triathlon zwei völlig verschiedene Sportarten sind, obwohl sie so ähnlich heißen.
Ja, naja, zwei Disziplinen und drei Disziplinen. Aber das eine halt im Winter und im Schnee und das andere im Sommer und im Wasser und so, weißt du, so.
Genau. Und die Mischung aus Langlauf und Schießen ist wirklich wild. Eigentlich. Und dann denkt man so, naja, vielleicht waren das so Jagdtechniken.
Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube auch, es ist an die Jagd angelehnt, dass du halt unterwegs bist und dann eben zwischendurch halt schießt. Naja, auf jeden Fall, also das fand ich ganz lustig. Dann habe ich mir natürlich eine kleine Doku angeschaut über die Rodler und über die Bobfahrer, weil das sind ja tatsächlich auch Kategorien, wo wir traditionell auch einfach starke Teams haben oder starke Einzelsportler auch. Und dann hatte ich eine kleine Doku gesehen über Schnelllauf, genau, und so weiter. Und es ist so lustig, weil ich erinnere mich, als ich so ein bisschen, also wirklich aktiver auch Olympia und so geschaut habe, es gab eine Zeit, da fand ich das alles sehr spannend und so faszinierend, habe da sehr viel geguckt in verschiedenen sportlichen Kategorien. Und wenn ich mich jetzt so zurückerinnere und auch gucke, welche Sportler und so das waren vor allen Dingen die 90er. Also wo ich dann eben auch ganz viel Eiskunstlauf und sowas geschaut habe und mich da wirklich auskannte und irgendwie alle irgendwie kannte und wusste, während ich, wenn ich heute drauf gucke, wirklich kaum Sportler kenne, aber frag mich nach den Sportlern aus den 90ern. Ich kann dir, glaube ich, die ersten zehn im Feld, kann ich dir alle aufzählen. Ja, genau.
Ich habe noch so einen Namen im Kopf wie Philippe Candeloro oder so.
Oh mein Gott, ja genau. Aber genau, halt, seit lange ist es her. Und aber das Gleiche gilt dann halt zum Beispiel auch für Eisschnelllauf, wo wir ja auch zwischendurch eine sehr, sehr hohe, große Phase hatten mit sehr erfolgreichen deutschen Sportlern. Aber als das dann halt nachgelassen hat und die Sportler dann natürlich auch in Rente gegangen sind, da habe ich mich da auch nicht mehr für interessiert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Deswegen sagen mir die halt jetzt spezifische Leute was, die dann halt, was weiß ich, in den 90ern ihre Hochzeit hatten und dann aber danach ja nichts mehr war. Und da bin ich so ein bisschen, also fiel ich nach dem Wind, glaube ich, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Naja, also da habe ich mich so ein bisschen durchgeguckt. Und ansonsten, weiß ich nicht, also Arte finde ich gerade aktuell sehr schön. Also es macht mir sehr viel Spaß gerade, so ein bisschen durch die Arte-Mediathek zu schlendern. Vor allen Dingen Dokus finde ich alle gerade sehr viel, also sehr spannend, sehr viele Porträt-Dokus, die mir sehr gut gefallen. Ich habe es ja schon mal gesagt, ob das jetzt Hildegard Knef ist oder Mads Mikkelsen oder auch John Lynch oder Diane Fossey oder so. Also da habe ich mich so ein bisschen durchgeguckt. Und dann gab es aber auch so ein paar Sachen, die haben so eine Kategorie eingerichtet, übrigens auf allen öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF und Arte, wo sie Sachen reingestellt haben, die für den Grimme-Preis nominiert sind aktuell. Und das finde ich ganz spannend. Und da sind auch Sachen dabei. Da gibt es eine Doku, die habe ich jetzt auf der Liste, die habe ich noch nicht gesehen. Die heißt Ebbe. Und da wird, glaube ich, einfach darüber berichtet, was passiert, wenn Ebbe ist. Also was, da ist ja eine ganze Lebenswelt, die dann sozusagen sichtbar wird. Und solche Dinge finde ich ganz spannend. Ist auch eine Doku dabei, die wollte ich auch sehen über Licht in der Natur, also fluoreszierende Lebensformen in der Natur. Finde ich auch total spannend. Also sowas. Aber das ist natürlich jetzt nichts, was man, ich sag mal, einfach mal so guckt. Ja. Sondern Prix de Lausanne war natürlich auch, das ist natürlich auch so ein Klassiker, den ich sehr liebe. Also großes Ballettwettbewerb seit Jahrzehnten, wo halt die besten Nachwuchstänzer ausgezeichnet werden. Ja, und ansonsten, wie gesagt, ja, also weiß nicht, und ansonsten viel Hörspiele und ja, in der ARD-Audiothek gibt es auch das eine oder andere, was ich gerade ganz spannend finde. Ja, also so ein bisschen quer gestreut, also nichts Besonderes irgendwie.
Nichts Herausragendes. Ja. Ja, ich arbeite mich auch weiter durch Poirot und Miss Marple.
Ja.
Und ansonsten habe ich die zweite Staffel von Fallout angefangen.
Na, okay. Bitte nicht spoilern, ich habe es nämlich noch nicht geguckt.
Nee, ich spoiler nicht. Ich finde sie sehr gut. Also sie nimmt mich sehr gefangen und es sind alles sehr spannende Geschichten. Aber schon wie in der ersten Staffel der Sarkasmus und diese Campiness irgendwie, weil also gleichzeitig diese Brutalität und trotzdem diese überzeichnete 50s-Welt macht es doch sehr schwer, sich irgendwie zu identifizieren mit den Persönlichkeiten. Aber nach dem, was denen passiert, ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ja. Aber die Bilder sind trotzdem spannend. Vielleicht ist es ein Spoiler, vielleicht nicht, aber die zweite Staffel spielt zum Teil in Las Vegas, was cool ist, wenn man das Spiel gespielt hat, weil Fallout Las Vegas war so ein Abkömmling von Fallout 4 mit so einem ganz eigenen Ökosystem und ganz eigenem Ansatz, was die Geschichten angeht. Hm. Ich habe beide Spiele nicht viel gespielt, aber weiß das, ja.
Apropos Videospiele, aus denen Serien oder Filme gemacht werden. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass aus Baldur's Gate eine Serie gemacht werden soll bei HBO. Ja.
Spannend.
Ja, das fand ich auch spannend. Also mal gucken. Übrigens,
wird es viel um Druiden gehen, ist die Frage.
Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, und das immer nur am Rand, weil das so ein Riesenhype war halt Baldur's Gate 3.
Genau.
Und das war ja letztes Jahr.
1 und 2 waren ja auch in den 90ern oder so. Die sind unfassbar lange her. Also Baldur's Gate 2 habe ich, glaube ich, 2002
gespielt. Und das, was ich mitbekommen
habe,
waren weniger Androiden, sondern mehr Fantasy.
Druiden.
Ach so, genau, so ergibt es Sinn. Weil ich wollte gerade sagen, mehr so Zauberer.
Das haben doch alle immer so auf Halzim gethirstet, diesen einen Druiden, sich dann auch in so einen Bär verwandeln kann und so.
Ich weiß. Ich glänze hier mit ganz, ganz, ganz wenig Halbwissen, das hauptsächlich von Octo Dondide kommt.
Ja, genau. Mit Octo habe ich schon viel über Halzim gesprochen, auf jeden Fall.
Ja, was ich noch sagen wollte, in der ARD-Audiothek hat jetzt eine Reihe aufgemacht. So wie ich das mitbekommen habe, bringen die eine Folge pro Monat, was ich ein bisschen wenig finde, aber das Konzept ist 12 Monate, 12 romantische Geschichten und in bunten und vielfältigen Paaren. Und wir haben angefangen Januar mit einem Meet-Cute-Story. Und das ist wirklich sehr Klischee, aber wirklich auch süß runterzuhören. Also,
was ist das? Ein Hörbuch?
Nein, das ist, ja, weiß ich nicht. Das sind eine Anthologiesammlung von Liebesgeschichten.
Ah.
Also 12 romantische Geschichten in bunten, vielfältigen Paarungen. Eine Story für jeden Monat des Jahres. Und dann eben als Erklärung, im Frühjahr schmecken Küsse nach den ersten Sonnenstrahlen, im Sommer nach Eiscreme, im Herbst duften Kürbiskerzen und im Winter prasselt es im Kamin. ja, also es ist sehr Klischee, auch das Bild dazu, auch die Zeichnung, da siehst du so ein Pärchen, einen Jungen und ein Mädchen, die kurz davor sind, sich zu küssen und oben drüber steht fett 12 Months of Romance. Und ich habe die erste Story mal gehört, weil ich mir so einen Eindruck verschaffen wollte. Und die erste Story ist halt ein ganz klassisches Meet-Cute und es ist niedlich. Das kann man mal so runterhören. Also es ist jetzt nichts, es ist keine Spicy Romance oder so, aber es ist trotzdem ganz nett. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass die ARD damit so ein bisschen auf so diesen
Heated Rivalry.
Ja, diesen, ja, nicht nur Heated Rivalry, sondern einfach so diesen Romance-Trend halt versucht aufzuspringen. Es fehlt halt nur das Spicy-Teil. Na gut.
Ist ja auch die ARD. Vielleicht ist sich öffentlich-rechtlich noch nicht bewusst, dass Spicy einen großen Teil des Appeals ausmacht oder so.
Naja, kommt drauf an. Also ich meine, Osten ist ja jetzt auch nicht wirklich spicy, aber das hat dann andere Dinge. Ja. Naja, diese Woche habe ich keine Toten der Woche, aber ein, zwei kranke Häschen. Also Channing Tatum, der Schauspieler aus unter anderem
Magic Mike.
Ja, Magic Mike wird wohl an der Schulter operiert. Also da hat er einen...
Komisch, wir dachten an dasselbe Franchise.
Na, ich meine, für was ist er denn sonst bekannt? Sorry, aber... Also,
für diesen Tanzfilm, wo er Hip-Hopper ist und sie ist Ballerina.
Also er hat ein Selfie von sich gepostet, wo er ehrlich gesagt aussieht, als würde er eine Kopf-OP kriegen, weil da trägt er so eine komische Kappe oder was das, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich dachte erst, das wäre ein Verband.
Er sieht auch viel zu klein aus für das Bett, finde ich.
Ja, also es ist eine ganz komische Perspektive. Auf jeden Fall hat er ein Selfie von sich im Krankenhaus geschossen. Und ich weiß auch gar nicht, wo der da drin liegt, weil...
Das ist ja gar kein Bett. Ich glaube, es ist eine Untersuchungsliege oder
ja,
sowas.
Ja, aber links ist da so eine Plastiktüte, rechts ist da so eine Plastiktüte. Was ist das? Ist das sein Zeug, das da durch die Gegend getragen wird? Oder ist er da ein Abstellraum? Also
vielleicht ist das Equipment, was irgendwie noch steril gehalten werden soll. Wahrscheinlich
ja,
ist es schon irgendwie ein Untersuchungsraum, so wie es aussieht.
Naja, also er hat halt geschrieben, ein neuer Tag, eine neue Challenge. Diese wird hart werden, aber ach, was auch immer. Lasst uns reingehen. Jetzt weiß ich nicht, ob er meint rein in seine Schulter oder rein in die OP oder in das Abenteuer. I don't know. Aber also es ist ein bisschen komisch alles. Aber egal, will uns sagen, ich kriege eine Schulter-OP, bitte eine Runde Daumen drücken und oh, das ist gut,
genau.
Machen wir. Und das auch noch in Schwarz-Weiß. Wenn es immer in Schwarz-Weiß auch so gehalten, denkt man immer, die sind kurz vorm Abnippeln. Das ist immer so.
Das stimmt, das sieht sehr dramatisch aus.
Ja.
Ich glaube, er hat eine Schraube reinbekommen, das habe ich
irgendwo
gelesen. Genau.
Ja, es ist so ein bisschen so irgendwie, man hat, aber es ist auch lustig, die ganzen Schauspieler und so, die haben jetzt alle auch, also wir sind jetzt alle im Alter, wo die Verschleißteile im Körper dann auch anfangen, wirklich zu verschleißen. Also dann brauchst du ein neues Gelenk oder eine Schraube in der Schulter oder was auch immer, weißt du?
Hm.
Ich habe hier kurz überlegt, ob ich die nächste News mit reinbringen soll, weil ich die echt eklig fand. Aber dann habe ich gedacht, okay, wir haben diese Woche nicht so viel, also nehmen wir das mal mit rein. Und zwar Claire Foy, die Schauspielerin,
das war
die
jetzt hiermit eine Content-Warnung quasi.
Ja, genau.
Eine sehr indirekte.
Ja.
Content-Warnung Parasiten.
Jawohl, genau, danke. Claire Foy, die Schauspielerin, die unter anderem in The Crown eben mitgespielt hat, also daher kenne ich sie vor allen Dingen.
Die junge Queen.
Genau, hat darüber jetzt gesprochen, dass sie wohl 5 Jahre Parasiten im Körper hatte. Und Parasiten können unterschiedliche Symptome auslösen, unter anderem eben auch, dass man viel Gewicht, also dass man Gewicht verliert, obwohl man weiterhin viel isst, dass man vielleicht auch wirklich Heißhunger entwickelt und wirklich ganz viel an Kalorien zu sich nimmt, aber trotzdem kein Gewicht zunimmt. Und weil natürlich dann die Parasiten stattdessen im Körper das quasi wegessen. Und ja, und sie hat halt wirklich jahrelang verschiedene Symptome gehabt und hat alle möglichen Untersuchungen durchlaufen. Und es ist irgendwie erst jetzt nach 5 Jahren rausgekommen, dass sie wohl Parasiten im Körper hatte. Da frage ich mich auch immer, also natürlich ist es klar, dass es Symptome gibt, die, wie sagt man, mimiken, also die tun so, als ob sie andere Dinge wären. Das heißt, man hat alles Mögliche gedacht, was es sein könnte, nur auf Parasiten ist irgendwie keiner gekommen.
Mhm.
Und dann sind sie jetzt draufgekommen und dann hätte sie halt die Möglichkeit gehabt, entweder starke Antibiotika zu nehmen oder aber, und dafür hat sie sich dann entschieden, eben ihr Leben umzustellen. Das heißt, sie hat eine strenge Diät gehalten, sie durfte kein Koffein mehr trinken etc. Und hat dann eben mit Hilfe dieser Diät es geschafft, über einen längeren Zeitraum dann das in den Griff zu bekommen, sodass die Parasiten dann eben, ich denke mal, tot sind oder zumindest ausgeschieden. Und dann hat sie noch irgendwas erzählt, ihr wurde immer erzählt, Parasiten würden immer im Doppelpack quasi unterwegs sein. Das heißt, sie hat mindestens ein Pärchen in sich drin gehabt, wahrscheinlich eher mehr. Und ja, und die waren halt 5 Jahre lang in ihrem Körper drin. Und allein die Vorstellung, 5 Jahre lang Parasiten in mir drin rumzutragen, finde ich so eklig. Auf der anderen Seite, wenn ich halt überlege, wir tragen ja so viel Scheiß auch mit uns im Körper rum, von dem wir halt eigentlich gar nicht wissen, dass sie da sind. Mikroorganismen und was nicht alles, ja. Deswegen eigentlich sollte uns das überhaupt gar nicht tangieren, aber na gut.
Ja, es kann halt unter Umständen zu Gesundheitsbeeinträchtigungen kommen. Es gibt irgendwie eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe. Also zum einen die BBC, die über diesen Podcast auch berichtet hat.
Sie hat
oder so.
In einem Podcast darüber geredet, genau.
Genau, die erwähnt an der Stelle auch nochmal, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass eine Änderung der Ernährungsweise irgendeinen Einfluss auf Parasiten hat. Also nur weil man Kaffee weglässt, gehen davon keine Würmer weg oder so. Ich verstehe nicht so ganz, warum sie sich nicht für die Antibiotika entschieden
hat. Das habe ich
auch
nicht verstanden. Aber es klang so ein bisschen, ehrlich gesagt.
Also eigentlich kann man, wenn sie entdeckt sind, kann man Parasiten sehr gut loswerden.
Ja,
wenn man das
naja,
möchte.
Ich habe ja immer so, das Problem ist, ich habe ja immer so diese 911-Abenteuerserien, amerikanischen Abenteuerserien im Kopf, wo dann irgendwelche Ärzte sagen, oh, was ist denn das? Und dann fangen sie an, irgendwie zu ziehen und dann ist da ein 7-Meter-Wurm, der aus einem irgendwie rausgezogen wird. Und also da kriege ich immer die Krise. Das sind immer die Fälle, wo ich
ja,
wirklich, oh, das kann ich gar nicht.
Das kann ich verstehen. Mehrzellige Parasiten sind auch, also man hat schon was dagegen. Also es ist kein, Es hat schon Grund, warum viele Horrorfilme auch mit diesen Tropen spielen,
ja,
von Dingen, die im Körper leben.
Allein die
oder
Vorstellung,
so.
Ja, okay.
Genau, das sitzt alles sehr tief. Aber eigentlich ist das weniger bedrohlich, als man denkt.
Ja.
Und eine zweite Sache, die ich interessant fand, ich habe das mal gehört, aber es ist lange her und das ist jetzt keine gesicherte medizinische Information,
okay,
aber sie hat gesagt, dass sie auch nebenbei eine Autoimmunerkrankung hat und ich habe mal gehört, dass tatsächlich der Befall mit Parasiten autoimmune Krankheiten schwächen soll, weil Autoimmunität häufig entsteht aus genau demselben Teil des Immunsystems, der zuständig ist für mehrzellige Lebewesen. Und es gab auch schon so Immunologen, die gemutmaßt haben, dass weil Menschen eben meistens keine Parasiten mehr haben, aktuellen hygienischen Lage, dass ein Teil des Immunsystems quasi unterbeschäftigt ist und sich dann andere Betätigungen sucht und dass es dadurch dann zur Autoimmunerkrankung kommt.
Hm.
Das ist so eine Theorie, die ich irgendwann mal gehört habe, die fand ich irgendwie ganz interessant, aber wie gesagt, das hat gerade null Evidenz oder so. Das fand ich
auf jeden Fall hatte sie 5 Jahre
spannend.
Parasiten.
Und genau.
Also ich hätte auch und sofort die stärksten Antibiotika, die es gibt. Aber das Problem ist natürlich mit Antibiotika, es gibt verschiedene Dinge, also die auch eventuell dagegen sprechen könnten. Es gibt halt Leute, die, glaube ich, grundsätzlich Angst haben davor, dass sie dann Antibiotika resistent werden könnten, wenn sie zu viel Antibiotika nehmen. Was natürlich tatsächlich auch ein Risiko ist, das passieren kann, aber so gering ist, also da müsstest du, glaube ich, schon über längeren Zeitraum also sehr starke Antibiotika nehmen. Also ich glaube, das ist nicht so realistisch. Ja, aber vielleicht hatte sie da auch problematische Gedanken wegen ihrer Autoimmunkrankheit, dass sie gesagt hat, da gehen bestimmte Dinge
nicht. Das kann
nicht,
natürlich sein,
oder
ja,
nicht in Kombination.
Viele Leute
oder
sind
so
auch wirklich sehr vorsichtig bei Antibiotika.
Ja,
oder
also ich bin so ein bisschen,
spät.
Ich gebe mir die größten Antibiotika, die du hast. Ich
ja,
aber,
so bin ich auch.
Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe nur einmal, also tatsächlich ist ja immer so, haben sie Allergien oder so und ich hatte noch nie was. Das Einzige, was ich hatte, ich habe einmal tatsächlich auf ein Antibiotikum mit starken Nebenwirkungen reagiert.
Mhm.
Also stark und stark, jetzt für mich stark. Es waren eigentlich keine starken Nebenwirkungen, aber es waren Nebenwirkungen, die aufgetreten sind, weil ich dann an allen warmen Stellen am Körper, also vermehrt die warmen Stellen, also Handgelenke und Nacken und sowas, habe ich dann plötzlich so roten Nesselausschlag bekommen. Und ich konnte das erst gar nicht zuordnen, was das ist. Und dann stellte sich raus, es waren die Nebenwirkungen des Antibiotikums. Und es war aber so gewesen, dass ich nur 2 Antibiotika-Tabletten genommen hatte. Aber dafür 2, gefühlt 10 Meter groß. Das waren die größten Tabletten, die ich je in meinem Leben schlucken musste. Da meinte auch die Ärztin noch so, sie dürfen die nicht auseinanderbrechen und sie dürfen die auch nicht kauen. Und ich so, was ist das? Also die waren riesig. Und dann dachte ich, okay, dann hatte ich die mit also an 2 Tagen halt entsprechend runtergewürgt. Und das war das erste Mal, dass ich dieses Antibiotikum bekommen habe. Und das habe ich auch nie mehr hinterher gekriegt. Und auf jeden Fall, genau, hat sie dann, habe ich dann, dann habe ich, das ist mir bis heute peinlich. Ich glaube, meine Eltern erinnern sich da nicht mehr dran, aber mir ist es bis heute peinlich. Ich habe das also genommen. Da ich ja noch nie auf irgendwas reagiert hatte, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es da zu Nebenwirkungen hätte kommen können, ja. Und dann habe ich bei meinen Eltern übernachtet, eine Nacht, und war auf dem Gästesofa. Und das war ein neues Sofa. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte halt überall so roten Nesselausschlag. Und dann habe ich halt, also an den Handgelenken und am Nacken und also an den Armbeugen, also da, wo halt warm einfach der Körper viel ist. Und dann, das hat jetzt nicht weh, es hat ein bisschen gejuckt, aber es war jetzt auch nicht irgendwie, aber es war halt unangenehm. So, und dann, apropos eklig, und dann bin ich auf jeden Fall aufgewacht und habe das gesehen und habe gedacht, ich hatte das noch nie in meinem Leben, eure scheiß Couch. Und dann habe ich meine Eltern wirklich zur Sau gemacht, dass sie nur die Billig-Couch mit dem Polyester-Material gekauft haben, das dazu führt, dass Leute Ausschläge bekommen, die noch nie in ihrem Leben Ausschläge hatten. Und habe dann halt diese Polyester-Mischung der Couch irgendwie dafür verantwortlich gemacht, was im Nachhinein voll Bullshit ist, weil es ist Baumwolle gewesen, aber egal. Nichtsdestotrotz war ich Sturm gebürstet und dann kam ich nach Hause und dann ging das aber irgendwie nicht weg. Und dann dachte ich, es kann ja nicht sein, wenn das von der Couch kommt, dass es nach 1-2 Tagen zu Hause immer noch nicht weg ist. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ach, es könnte vielleicht eine Nebenwirkung von den Antibiotika sein, weil wie gesagt, ich hab ja noch nie was gehabt, deswegen kam ich da gar nicht auf die Idee. Und da stellte sich heraus, es stand in den Nebenwirkungen tatsächlich, dass eben mit Nesselsucht und sowas reagiert werden kann als Nebenwirkung von, ich weiß nicht, einer von 100.000 oder so. Und ich so, okay, super. Naja, so, das war meine Antibiotika-Geschichte. Ja, naja, gut. So, also, gut für Claire Foy, dass sie jetzt quasi da, ich weiß nicht, kuriert ist oder zumindest das im Griff hat, aber ich habe noch gedacht,
parasitenfrei ist.
Ja, aber was ich halt mir auch noch gedacht hatte, weil sie hat ja erzählt, eine Nebenwirkung davon war, dass sie halt immer viel gegessen hat und total krass abgenommen hat. Und ich dachte mir, das ist vielleicht auch nicht unbedingt die schlechteste Nebenwirkung für so eine Hollywood-Schauspielerin. Wobei tatsächlich
aber
man ja
das
die Story
hört. Also das ist auch der Teil der Story, den ich überhaupt nicht glaube. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man einen Parasiten hat, der so viel...
Doch. Das habe ich ja schon mehrfach gehört. Aber wie gesagt, ich kenne ja... Ich
ja,
bin
aber
ja,
das ist
also,
so eine Trope.
Also, aber ich bin ja nur
Bandwürmern
in meinen
so.
The Pit Procedurals und Atlantic Hospital und Brilliant Minds und so Fernsehwelten unterwegs. Also ich habe jetzt noch nie mit einem echten Arzt darüber geredet. Naja, aber ich habe tatsächlich schon gehört auch, das fand ich auch ein bisschen pervers, dass es eben auch so Leute gibt in Berufen, wo das halt wichtig ist, mit so einem Schönheitsimage, so Models und so, die halt versuchen, sich dann absichtlich Parasiten einzufangen, damit es halt, ja, aber das ist, ach, ja.
Das habe ich nur einmal im Zusammenhang mit diesem Arzt gehört, der halt, das war so ein Japaner, über den ich mal gelesen habe, der gesagt hat, dass wenn man einen Bandwurm hat, hat man eben keine Autoimmunerkrankung. Und der hat sich selber tatsächlich Bandwürmer gesetzt, um das zu beweisen. Aber das ist alles, wie gesagt, sehr anekdotisch.
So, kommen wir mal von, also das waren die kranken Häschen oder jetzt kurierten Häschen, Gott
fast
sei Dank.
Fast die ekligen Häschen.
Ja, hör auf. Also, Gina Torres, eine Schauspielerin, die man kennen könnte, eventuell entweder aus 911 oder aber aus Suits, vor allen Dingen aus Suits kenne ich sie in erster Linie, wobei 911 hat sie ja dann auch, also 911 Lone Star, also da ist er in Texas spielt, da hat sie in erster Linie auch mitgespielt und bei ihr wurde eingebrochen. Und das ist ja jetzt insofern nichts Neues, weil bei Hollywood Stars ja immer mal wieder eingebrochen wird. Aber, und das finde ich immer so faszinierend, jetzt bist du schon ein Hollywood Star, beziehungsweise hast vielleicht auch ein bisschen was an Werten zu Hause liegen, dass du dann nicht irgendwie, keine Ahnung, Gitter an den Fenstern hast oder Spezialtüren, die halt irgendwie nicht so einfach aufzubrechen sind oder Spezialfenster oder so, weil offensichtlich hatten sie das ja nicht. Ja, also es ist dann, ja, und ist dann halt jemand eingebrochen und hat Werte, also Schmuck, Bargeld etc. insgesamt im Wert von $225,000 geklaut. Und da frage ich mich auch immer, who the fuck hat so viel Werte zu Hause? Aber wenn du halt überlegst, du brauchst nur drei, irgendwie zwei Taschen von Hermes, eine Birkin Bag und irgendwie, keine Ahnung, eine schöne Diamantkette, die du vielleicht irgendwie zu jedem dritten Ball rausholst oder so, und dann bist du schon bei 200.000. Also es geht dann doch, glaube ich, recht zügig, gerade auch wenn du Taschen und so ein Kram hast.
Aber würde ich mir vielleicht doch mal ein Safe besorgen.
Ja, aber ich meine, wir haben ja gesehen, Werte apropos Safe, ich muss da immer an Pamela Anderson denken, die ja auch alles im Safe hatten und es hat am Ende nichts gebracht, ja. Also apropos Sextapes und so. Aber ja, also es ist wohl offensichtlich, wie gesagt, bei ihr eingebrochen worden und das ist geklaut worden. Und da, also bei so einer Höhe tut es schon weh. Also das ist schon so ein bisschen, ja. Mhm. Also rund $25,000 im Bar und der Rest, die restlichen 200.000 waren dann Schmuck und andere Dinge. Ja, Und sie haben wohl ein Fenster.
$25,000 in Bar ist auch.
Ja, das ist schon krass. Aber wer also, weiß, also, aber vielleicht war das ja auch in einem Safe, das weißt du ja nicht. Naja, ich meine, das sind halt Hollywood-Stars, die legen dann halt vielleicht auch mal für Catering oder irgendwie andere Dinge halt mal was hin. Auf der anderen Seite, ich hätte auch immer so ein bisschen
aber
Trinkgeldgeld im Haus. Ja, naja, also, das finde ich jetzt nicht
muss
so ungewöhnlich.
Meinst du, das ist also ein Steuerhinterziehungsmanöver?
Nein,
oder?
Ich hätte eher gedacht, dass man, wenn man, keine Ahnung, irgendwie eine große Dinnerparty macht und man hat einen Catering-Service da, dann gibt man denen ja nicht $10 als Trinkgeld, sondern dann gibt man denen vielleicht irgendwie $300 oder $400 als Trinkgeld. Also, dass du einfach schon eine gewisse Menge an Geld einfach zu Hause hast, damit du da ein bisschen großzügiger auch verteilen kannst an Geldern. Aber klar, 25.000 ist schon viel Geld. Wer weiß, was die da halt vielleicht auch mit bezahlt haben von. Oder vielleicht hatten die Maler da oder whatever. Also du weißt es ja nicht. Aber nichtsdestotrotz, ja, also wirklich Pech gehabt, würde ich sagen. Und was hier aber noch ganz spannend war, dass wohl ein Nachbar das mitbekommen hat und dann eben die Polizei alarmiert hat. Und da denke ich mir immer, ist doch irgendwie gut. Ich meine, auf der einen Seite will man keine nosy neighbors haben, aber wenn das dazu führt, dass jemand das mitbekommt und tatsächlich auch meldet, dann ist man doch ganz dankbar, wenn da so ein neugieriger Nachbar vielleicht am Gartenzaun steht. Ja, und sie war Gott sei Dank zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause. Also das ist ja auch immer so mein Albtraum, wenn man irgendwie weiß, es ist eingebrochen worden und du warst daheim. Also das ist ja wirklich, da hätte ja auch alles andere passieren können. Ja, naja. Und ach so, was mir übrigens noch einfällt, Gina Torres könnte man vielleicht auch noch aus Firefly kennen. Da hat sie auch mitgespielt. Aber eigentlich, ich glaube, ihre bekannteste Rolle ist eben doch in Suits gewesen.
Aber wenn, dann kenne ich sie aus Firefly, nicht aus Suits.
Ja, Ja, wobei sie da, ich weiß gar nicht, wie viele Seasons mit, also ich glaube fast, also eigentlich die ganze
Gab ja
Serie.
nur zwei, oder?
Von Suits? Nein,
Nee,
da
von
gab es acht
Firefly.
oder so. Ach so, ja, nee, Firefly, ich glaube, da gab es nur eine. Aber von Firefly, das
Ein
ist
und ein
ja,
Film.
ja. Naja, aber auf jeden Fall ist einfach so das Fenster aufgestemmt worden. Und wie gesagt, ich würde halt, also das Erste, was ich machen würde, ist, wenn ich mir so ein Haus kaufe, auch wenn es dann echt nochmal Geld in die Hand nehmen bedeutet, ich würde mir halt einfach solche schwer, also solche schwer einzubrechenden Türen und Fenster besorgen, wo du einfach so einen Rahmen hast, der nicht so einfach aufzuknacken geht, weißt du? Also die sind dann irgendwie mit Stahl verstärkt oder so. Das sind keine, sonst sind das, es sind keine Gitter oder sowas vor den Fenstern, sondern du hast dann einfach so stahlverstärkte Rahmen. Und das, da erinnere ich mich nämlich dran, weil bei einer Freundin von mir wurde tatsächlich auch eingebrochen. Die hat ein ganz normales Reihenhaus, also nichts Besonderes eigentlich. Und die sind über den Balkon eingebrochen. Und da war es auch so, dass die Polizei meinte, sie soll sich bitte eine neue Balkontür anschaffen. Und das war eben so eine spezialverstärkte Balkontür, wo du so Metallstreben drinne hattest, sodass man die halt einfach nicht so, nicht einfach nur so aufknacken kann mit so einem Kuhfuß oder so, weißt du? Und das Gleiche gibt's halt auch für Fenster und Türen ganz generell. Die kosten halt nur echt einen Arm und ein Bein. Also, die nehmen es von den Lebenden, sag ich mal. Ja, also
Vielleicht
das
braucht
war.
man dafür dann $25.000 in bar zu Hause.
Tja, das war, ich glaube tatsächlich, dass sie mit $25.000 in Hollywood noch recht
Ein
wenig
Fenster
Bargeld zu Hause
hinkriegt.
hatten.
Ach so,
Nein, noch
okay.
wenig. So, dann hatten wir eine Nachricht, die ich sehr, sehr traurig fand. Und zwar Kelly Clarkson hat bekannt gegeben, dass sie ihre Daytime-Talkshow, die Kelly Clarkson Show, eben beendet. Und dazu muss man jetzt aber auch sagen, die war super erfolgreich. Also sie beendet es jetzt nicht, weil die Show irgendwie schlechte
Und sie beendet
Zuschauerzahlen
das
oder
auch
so
nicht,
hatte.
weil Donald Trump sie nicht mehr mag oder
Nein, nein.
irgendein Merger ihres Fernsehsenders
Ja, ja,
ansteht
ja.
oder so.
Also es gab 7 Staffeln und beziehungsweise Staffel 7 läuft jetzt noch wie geplant und wird dann eben bis Herbst 26 ausgestrahlt und dann ist quasi Schluss. Und sie hat aber, ich glaube, insgesamt 24 Emmys für die Show gekriegt, irgendwie über die Jahre verteilt. Also auch wirklich, auch bei den Kritikern und so sehr erfolgreich. Und hat aber jetzt gesagt, sie möchte sich auf die Familie in erster Linie konzentrieren. Ihre Kinder brauchen sie und sie möchte da ein bisschen zurücktreten und sich in erster Linie um die Familie kümmern. Wobei man da ja zum Hintergrund sagen muss, dass ihr Ex-Mann, also der Vater der Kinder, ist ja vor einiger Zeit verstorben. Sehr tragisch an Krebs. Und die Kinder haben da, sie kämpfen da wohl ein bisschen. Natürlich klar, weil halt jetzt ein Elternteil einfach tot ist. Und sie hat da schon auch vorher schon ein bisschen zurückgetreten, was andere Pläne angeht. Aber offensichtlich hat sie da jetzt noch mehr irgendwie, wo sie sagt, okay, da möchte sie vielleicht sich wirklich konzentrieren auf die Family. Wobei man halt aber auch nicht weiß, ob sie nicht vielleicht auch beruflich jetzt komplett noch andere Pläne hat. Sie meinte, sie wird auf jeden Fall The Voice weitermachen. Da ist sie als Judge halt ja, also im Panel drinne, auch schon seit vielen Jahren, immer mal wieder mit kleinen Pausen zwischendrin. Und jetzt aber immer noch, das heißt, das macht sie auf jeden Fall weiter. Und was dann an neuen Plänen ansteht, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, sie hat dann diese Show nicht mehr. Aber vielleicht bedeutet das ja gleichzeitig auch, dass irgendwelche anderen Dinge in der Planung sind, von denen wir halt noch nichts wissen. Ja. Ja, und
Aber
ich.
kann ich mir schon vorstellen, dass so eine Daytime-Daily-Talkshow, wo Daily weiß ich gerade nicht, aber doch, ist eigentlich fast jeden Tag, ne?
Ja,
Vier
die ist,
Tage die
ja,
Woche
das ist
oder so.
die ist unter der Woche jeden Tag, genau.
Das ist schon ein krasser zeitlicher Aufwand. Also
Ja,
kann ich
auf
mir
jeden
vorstellen,
Fall.
dass sie das jetzt erstmal zurückfährt werden und dann eben für die Kinder da ist und dann macht sie vielleicht noch andere Projekte, aber.
Ja, und ich meine, sie ist ja nicht nur diejenige, die vor der Kamera steht. Sie hat ja da auch Fäden in der Hand hinter der Kamera als Producerin und so weiter. Und ja, also da ist so ein bisschen. Und ursprünglich hat ihr Mann das produced, aber dann hat sie sich ja von ihm scheiden lassen. So, das war ja auch so ein bisschen alles Drama. Und ja, aber sie hat ein sehr, sehr langes Statement eben abgegeben auf Instagram oder eben eingestellt, wo sie eben darüber gesprochen hat oder darüber spricht, dass sie halt total glücklich ist mit der Show, dass ihr das alle an, dass ihr alle ans Herz gewachsen sind, dass es eine inspirierende Zeit war mit inspirierenden Leuten und dass sie eben nicht aufhört, weil sie jetzt irgendwie keinen Bock mehr hat oder alles so schlimm wäre oder so, sondern dass es für sie jetzt aktuell mit ihren aktuellen Lebensumständen die richtige Entscheidung ist und dass sie sich aber klar nochmal bei allen bedankt und sehr dankbar ist und so weiter und so fort. Aber es klang irgendwie alles sehr rund, muss man sagen. Also fand ich irgendwie ja schade, traurig, aber trotzdem gut. Ich mag Kelly Clarkson als, also persönlich halt, so wie sie sich gibt, mag ich sie halt sehr gerne. Das ist halt auch ja eine Frage, mag man eine Person oder eben nicht. Und dadurch, dass ich sie aber mag, fand ich auch immer alle Interviews und so weiter, die sie gemacht hat, immer sehr unterhaltsam. Und ja, und das finde ich dann echt schade, dass es nicht mehr da ist, aber dann ist es halt so. Und was ich echt vermissen werde, ist Kellyoke. Das ist eine
diese
Kategorie,
Coverversion.
Genau, das ist eine Kategorie, die sie eingeführt hat bei sich in der Kelly Clarkson Show, wo sie Coverversionen von anderen Songs singt. Deswegen Kellyoke, eine Mischung aus Kelly und also Kelly Clarkson und Karaoke. Und ganz ehrlich, also jeder Musiker da draußen in der Branche hat gezittert, dass Kelly Clarkson bitte nicht seinen Song macht, weil Kelly Clarkson hat die jedes Mal echt geslayed. Es war so krass. Also die hatte
aber
auch
das
aus,
ist doch schön.
Aus Songs, die wirklich Schrott waren, sag ich mal, hat die da Hämmer rausgehauen, Powerballaden und was nicht alles, wo du echt in deinen Schuhen gezittert hast als Originalkünstler und gesagt hast, bitte lass Kelly Clarkson nicht meinen Song singen. Ja. Also die ist halt echt auch wahnsinnig begabt, die Frau. Ja, also das war sehr schade. Dann hat die Gerichtsverhandlung von Marius Boy Herbie angefangen. Das ist der, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, das ist der
Stiefsohn von Mette Marit, oder?
Nein, nicht der Stiefsohn. Das ist Mette Marits echter Sohn, aber der Stiefsohn von Hawkern, also ihrem Mann.
Okay.
Und genau, und Mette Marit.
Der Mann
ist,
ist der Thronfolger und
richtig,
sie ist
genau.
eingeheiratet.
Mette Marit ist okay. Die Kronprinzessin, genau, von, also beziehungsweise die Prinzessin und ihr Mann ist der Kronprinz von Norwegen.
Nicht, dass ich jetzt irgendwie darauf bestehe, dass die königliche Blutlinie reinbleibt, ne? Sondern, also,
also
ich wollte nur
Marius,
die Verwandtschaftsverhältnisse klar.
Marius ist halt der Sohn aus der ersten Ehe. Das ist ja jetzt heutzutage auch nichts so Ungewöhnliches. Und den hat sie quasi mit in die Ehe jetzt mit Hawkern reingebracht. Und dann hat sie mit Hawkern jetzt nochmal dann natürlich klar eigene Kinder bekommen. Aber apropos Blutlinie und so weiter, es ist tatsächlich so, dass Marius halt in der Erbfolge oder in der Königsfamilie an sich keine Rolle spielt. Hm. Er ist halt natürlich, der ist Teil der Königsfamilie, klar, weil er natürlich auch der Sohn von Marit und Hawkern ist, aber er ist kein Teil des Königshauses. Was natürlich auch schon eine sehr schwierige Position ist, aufzuwachsen, weil du halt immer irgendwie automatisch draußen bist und immer automatisch irgendwie Außenseiter, auch wenn die Familie dir das Gefühl nicht gibt, gibt doch die Umwelt dir das Gefühl. Also das ist ja sowieso schon schwierig. Aber nichtsdestotrotz war es jetzt so, dass Marius Boy Herbie wegen verschiedenen Dingen angeklagt wurde. Unter anderem auch wegen Vergewaltigung, Missbrauch, Gewalt gegen, also eine zweite Partei, bei ihm in der Regel Frauen und allen möglichen anderen Dingen, Drogendelikte und was nicht alles. Und das ist eine Riesenstory, die sich jetzt schon seit über einem Dreivierteljahr, fast ein Jahr halt hinzieht, mit allen möglichen Infos, die ich hier gar nicht alle wiedergeben kann. Aber das gipfelte jetzt eben darin, dass er angeklagt wurde und sich jetzt in einem Prozess verteidigen muss. Er sagt selber, er ist nicht schuldig irgendwelcher Vergewaltigung oder so, das würde nicht stimmen. Und die Verhandlungen selber laufen jetzt bis März, die haben jetzt gerade angefangen und werden dann bis März laufen. Und in Norwegen steht halt alles Kopf. Vor allen Dingen ist das norwegische Gericht plötzlich voll mit lauter ausländischen Reportern. Also das ist ein Riesenandrang. Über 200 ausländische Reporter sind zum ersten Prozesstag gekommen. Und interessanterweise hat das Gericht auf der ganzen Geschichte auch so ein bisschen den Daumen drauf, dass sie halt sagen, es gibt bestimmte Informationen, vor allen Dingen auch Namen und so weiter von den Opfern, die jetzt ausgesagt haben. Und so, die dürfen halt einfach nicht publik gemacht werden. Das heißt, die Presse hat ganz klare Vorgaben, was sie publik machen darf und was nicht. Und das heißt, es werden konkrete Dinge auch in der Gerichtsverhandlung genannt, aber die dürfen halt nicht öffentlich gemacht werden. Und das finde ich sehr spannend, tatsächlich das so ein bisschen zu beobachten. Die Öffentlichkeit ist von dem Gerichtsverfahren zum Teil ausgeschlossen. Also es ist eine öffentliche Verhandlung in Teilen, aber dann gibt es eben auch Teile, die werden quasi hinter verschlossener Tür gemacht, wobei es da wohl eine Gruppe von kleineren Journalisten gibt, die dann zuschauen dürfen, aber nur per Video aus einem zweiten Raum. Das heißt, da wird quasi wirklich jeder aus dem Gerichtssaal entfernt, der nichts zu tun hat mit der eigentlichen Aussage, die dann stattfindet. Und dann darf eine kleine Gruppe von Journalisten das verfolgen, eine Videokamera im Nebenraum. Und da, die dürfen dann aber auch nichts darüber sagen. Und das sind zum Beispiel Situationen, wenn ein Opfer befragt wird. Also am ersten Gerichtstag wurde zum Beispiel das erste Opfer befragt, das beschuldigt wurde eben oder das vergewaltigt hat, also hat sein sollen. Und das hat halt eben die Aussage in diesem leeren, in Anführungszeichen, Gerichtssaal gehalten. Und die kleine Journalistengruppe in diesem Nebenraum durfte da mit zugucken. Aber das ist eine kleine Gruppe von, ich weiß nicht, 10 oder 12 Reportern. Und von 200, ja, also und vor allen Dingen vorwiegend natürlich norwegische Presse, weil natürlich auch die Aussagen des Opfers auf Norwegisch alle sind, weil Norwegerin ist. Und das finde ich sehr interessant. Also was da auch und ich finde auch interessant, dass viele Reporter in ihrer Berichterstattung eben sagen, ja, und wir dürfen halt keine Details nennen. Also das habe ich so auch noch nie gehört, ehrlich gesagt. Ich meine, dass man hört, dass Details nicht genannt werden darf, das hört man ab und zu mal. Aber dass halt auch wirklich die Reporter in ihrer Berichterstattung sagen, und wir würden euch da jetzt gerne mehr von erzählen, aber wir dürfen nicht. Das habe ich so auch noch nie gehört, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Ja.
Und ja, und aber auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, war, die Verhandlung ist jetzt losgegangen und ich beobachte das alles natürlich mit großen Augen und momentan ist es wirklich so, dass jeden Tag echt News und News und noch mehr News von der ganzen Geschichte durch die Presse gehen und was nicht alles. Und aber dadurch, dass sich das bis März zieht, würde ich mit der größeren Berichterstattung vielleicht erstmal bis März warten oder vielleicht auch bis Halbzeit Gerichtsverhandlung.
Ich finde, das
aber,
lenkt
ja.
dann auch das Augenmerk so auf den Täter, wenn man da irgendwie
ja.
jeden Tag über diesen Prozess berichtet oder so. Ich meine, der wird sicherlich noch irgendwie Auswirkungen haben auf Thronfolge oder keine
naja,
Ahnung.
Auf Thronfolge
den,
nicht. Das, nein, das nicht.
Das
aber
Ansehen
das Image
der
des
Königshauses,
ja, genau.
So, genau.
Und aber das Problem ist natürlich, das kriegt halt so viel Medien-Coverage halt auch einfach ab, weil er halt der Sohn von Mette Marit ist.
Mm, genau.
Ja. Also nicht, alles nicht so einfach. Ja, wenn man da in die Details wirklich reingeht, auch was angeblich vorgefallen ist und was ihm vorgeworfen wird und so, das ist schon alles sehr, ja, sehr gruselig, muss man wirklich sagen.
Ja. Der Ex-Premier in den Epstein-Files aufgetaucht ist.
Nicht also. Nur der Ex-Premier, sondern auch Mette Marit.
Ach, richtig. Von ihr habe ich ja auch gelesen.
Ja, ja. Das ist, das müssen wir mal, das muss man, das können wir hier
dann
gar nicht alles abdecken, aber
nee,
die hat auch gerade einen sehr schweren Stand.
Ja.
So, sagen wir mal.
Das,
berechtigterweise das, übrigens.
Ja, das wird dann irgendwie, ja, stimmt, was ich gelesen habe, war sehr unschön.
Ja,
das,
war,
aber,
also
aber das
war
ist wahrscheinlich
halt einfach,
mehr Frankfurter Kranz-Thema wahrscheinlich.
Ja,
oder?
Schon, aber das ist natürlich, also ob wir das schaffen, halt aufzunehmen, ist eine andere Frage, aber ja.
Ja, ich glaube, Epstein-Files ist auch zu groß.
Naja, aber das ist auf jeden Fall gerade ein Ding, das stattfindet und da das halt wirklich so auch in der Presse ist ohne Ende, dachte ich mir, erwähnen
ja.
wir halt kurz, dass zumindest die Verhandlung angefangen hat und dann werden wir ab und zu mal, glaube ich, hier das eine oder andere ja, berichten, wenn es denn was Spannendes zu berichten gibt. Dann haben wir eine Geschichte, dann war da eine Geschichte, wo ich dachte, ist das eine schlechte Serie? Das war so, what? Die Mutter einer bekannten US-Moderatorin ist angeblich entführt worden. Was wissen wir darüber?
Die.
Also die Mutter von Savannah Guthrie, eine
genau.
bekannte Moderatorin. Und die Mutter heißt, warte.
Nancy.
Nancy Guthrie, genau. Und ist 84,
genau.
ja.
Die wurde irgendwie zu einem Gottesdienst erwartet, also die waren
das
irgendwie verabredet.
Das fand ich so geil als Entschuldigung bitte, aber das war das beste Detail in dieser ganzen Story, weil es wurde, also sie, es wurde festgestellt, dass sie vermisst wurde, weil sie am Sonntag nicht zum Gottesdienst gekommen ist.
Genau.
Und ich dachte noch so, wenn es davon abhängig wäre, zu erkennen, ob ich vermisst werde oder nicht, würde ich wahrscheinlich nie vermisst werden, weil ich gehe nicht zum Gottesdienst. Das war so, also da lohnt es sich quasi, gläubig zu sein.
Ja, Tucson, Arizona, genau. Ich wollte gerade
genau.
sagen, es klingt sehr nach Südstaaten, dass
ja,
man
ja.
irgendwie vermisst wird,
ja.
weil man am Sonntag nicht zum Gottesdienst kam.
Ja, ja.
Dann sind
aber
sie
da muss
zu ihr nach Hause.
Schmunzeln.
Da sind sie zu ihr nach Hause und haben dann festgestellt, dass da wohl auch Blutspuren waren und es aussah nach einem Kampf und nach einer gewalttätigen Entführung. Also letzten Endes hat sich die Polizei jetzt dazu ausgesprochen und hat gesagt, dass sie verhandeln wollen, dass sie Informationen gerne hätten. Die haben auch gesagt, dass wohl zwei Forderungsschreiben eingegangen sind, aber auch mit ein bisschen unklaren Fristsetzungen und auch unklar, was das Lösegeld angeht und so. Aber es sieht wohl alles danach aus, dass die Mutter entführt wurde. Das ist natürlich irgendwie
man fragt sich
krasses.
Dann halt natürlich auch, wurde sie, also klar, sie wurde entführt natürlich, weil sie Geld erpressen möchten, aber irgendwie wurde doch auch gefordert, dass Nancy Guthrie irgendwie ihre Berichterstattung zu Olympia nicht macht und so. Und dann hat sie das ja jetzt auch, also macht sie jetzt auch nicht. Aber das sind auch so Dinge, wo ich sagte, hä? Also es fühlt sich so ein bisschen an, ehrlich gesagt, als ob jemand, der keine Ahnung hat, was er da eigentlich macht, irgendwie mal randomly irgendwelche Dinge aufgeschrieben hat. Ich hätte gern $50,000 und keine Berichterstattung über Olympia. Weißt du, so, hä?
Mhm.
Ja, also es ist schon irgendwie, also das ist super gruselig. Und es geht halt jetzt gerade auch durch die Presse, weil natürlich auch öffentlich hat die Familie und auch das FBI eben eine Belohnung ausgesetzt von $50,000 für weiterführende Informationen zu dem Fall und was nicht alles. Also es ist irgendwie alles sehr Medien, ja, ich will nicht sagen wirksam, aber sehr, also geht sehr durch die Medien.
Ja.
Was natürlich auch daran liegt, dass Nancy Guthrie auch in den Medien arbeitet. Aber stell dir das mal vor. Also sie hatte irgendwie ja erzählt, die Mama war noch irgendwie zum Abendessen bei ihr halt, ist dann nach Hause, hat um 21 Uhr wie 30 oder was nochmal kurz eine SMS geschickt und hat geschrieben, ich bin jetzt auf dem Heimweg, alles gut. Und dann hat sie am nächsten Tag war dann halt Gottesdienst. Das war halt Samstagabend und dann am Sonntag kam sie halt nicht zum Gottesdienst. Und dann hat sich die Familie auch schon Sorgen gemacht, weil dann auch die Mutter natürlich nicht reagiert hat. Weder auf einen Anruf noch irgendwie auf WhatsApp oder so. Und dann haben sie halt zu Hause gecheckt und haben festgestellt, okay, scheiße, sieht aus, als wäre hier ein Gewaltverbrechen passiert. War auch Blutspuren dann auf der Treppe und so weiter. Und ja, und also ich meine, das ist doch super scary, oder? Es klingt echt wie in einer schlechten Serie.
Ja, also es klingt wirklich sehr. Ja. Sehr gruselig.
Und sie haben dann wohl auch festgestellt im Nachhinein, dass wohl zu einem Zeitpunkt dann abends, also weiß ich, nachts irgendwann um 22 Uhr etwas oder so, sind wohl gleichzeitig, das verstehe ich irgendwie nicht, aber vermutlich wird es mit einem, also mit einem irgendeinem elektrischen Gadget oder so zu tun haben, aber gleichzeitig ist wohl die Überwachungskamera ausgefallen und die Übertragung des Herzschrittmachers der Mutter. Wo ich schon, also da wäre ich ja sofort auf 180, Alarm, Alarm, weil wenn der Herzschrittmacher ausfällt, aber es war wohl, also aber die Übertragung ist ausgefallen, das heißt der Daten, weil die hatten da so ein Sicherheitsdatending und es kann sein, das klingt für mich so ein bisschen, als wäre irgendwas aktiviert worden, was halt die Signale blockt, weißt du? Also wenn halt die Sicherheitskamera ausfällt, zeitgleich mit eben den Signalen dieses Herzschrittmacher-Überwachungsteils, dann klingt das so ein bisschen danach, ja. Ja. Also wir werden sehen, wie das ausgeht. Ich hoffe ja gut. Aber im Moment, ich meine, die Mutter ist jetzt, glaube ich, schon seit 3 oder 4 Tagen vermisst. Und es sieht insgesamt nicht so gut aus. Ja. Aber das
sie
war
ist auch auf Medikamente angewiesen.
Ja, siehst du. Und ich meine, die ist 84. Das ist, ja. Aber ich habe das gelesen und dachte, wow, wir sind in einer schlechten Serie unterwegs. Dann haben wir eine gute Nachricht. Und zwar Dave Coulier, der Schauspieler, der und den wir vor allen Dingen aus Full House kennen. Als Joey aus Full House. Hatte ja Krebs und das war ja auch so krass, wir haben darüber gesprochen, der hatte quasi back-to-back zwei verschiedene Krebsarten innerhalb von irgendwie einem Jahr oder so. Hm. Also es war wirklich so, der eine war gerade vorbei, da kam dann der andere. Der letzte,
tatsächlich wurde der zweite entdeckt bei deinem Nachsorgetermin für den ersten.
Ja, also ganz ehrlich, und da soll man motiviert auch bleiben, also das ist, da wirst du doch irre. Auf jeden Fall war es so gewesen, dass er ja dann Zungenkrebs hatte als letztes und da kann er jetzt berichten, er ist in Remission, also es scheint alles, also Remission bedeutet ja dann auch krebsfrei quasi und er scheint wohl, so sieht es jetzt so aus, die beiden Krebserkrankungen geschlagen zu haben. Und ja, da freue ich mich für ihn. Also das ist wirklich, wirklich toll. Und er hat dann eben auch jetzt, er redet da jetzt relativ viel auch drüber, weil er sagt, er hat irgendwie das Bedürfnis oder das Gefühl, dass es halt vielleicht anderen helfen könnte, wenn er seine Story erzählt. Auch wenn er selber sich nicht als irgendwie super Experten oder sowas jetzt, was Krebserkrankungen angeht, sieht. Aber er kann halt immer nur aus seiner Perspektive erzählen. Und gerade auch, weil das halt so krass war mit diesen zwei Krebserkrankungen direkt back to back, ja. Ja, aber das sind doch gute Nachrichten.
Ja, das fand ich auch. Das muss ja auch mal sein.
Eben. Apropos gute Nachrichten, ich habe ein bisschen geschmunzelt und zwar Udo Lindenberg ist doch dafür bekannt. Das war übrigens auch immer sowas, wo ich gesagt habe, ey, diese Rocksau, ey, ich liebe das. Der war dafür bekannt, dass er ja in einem Hotel wohnt. Also und da halt auch alles machen lässt, also waschen und kochen und was nicht alles. Also seit Jahren wohnt er im Hotel und das fand ich immer sehr faszinierend und es war natürlich aber sehr praktisch für ihn. Und jetzt wird sein berühmtes Hotelzimmer quasi oder wurde sein berühmtes Hotelzimmer umgezogen. Und zwar ins Museum, also wurde in ein Museum umgezogen.
Also es wurde nicht umgezogen, sondern kopiert. Es gibt eine Ausstellung, die über das Leben von Udo Lindenberg berichtet. Und im Rahmen dieser Ausstellung haben die auch dieses Zimmer original nachgebaut, in dem er da in seinem Hotel wohnt, im Hotel Atlantik. In dem bleibt er jetzt weiter wohnen, aber er kommt halt da zu der Eröffnung der Ausstellung. Und da kann man sich dieses Zimmer genau ansehen, wo er drin wohnt. Das ist quasi 1:1 kopiert worden.
Ich weiß nicht, das ist irgendwie geil. Ich fand es immer schon so faszinierend, dass er da einfach in so einem Hotelzimmer
wohnt. Ich auch. Man kennt das ja auch von so alten Hollywood-Schauspielerinnen oder so. Ich meine, ich habe sowieso so einen kleinen Hotelfetisch, aber das ist echt ein Lebensziel. Ich glaube, das ist die Definition von Reichsein, dass man einfach in so eine Suite in einem Hotel zieht.
Ja, der hat aber auch so einen Spezialkontrakt irgendwie. Also das machen die ja auch nicht normalerweise. Ja. Ja, krass. Ich habe eine Doku gesehen oder Ausschnitt aus einer Doku, wo eine US-Amerikanerin gesagt hat, sie lebt in einem Hotel und alle so, hö? Und dann meinte sie so, ja, hat sie gesagt, ich bin halt momentan finanziell ein bisschen knapp und habe halt festgestellt, dass es für mich kostengünstiger ist, im Hotel zu leben, weil hier muss ich keinen Strom bezahlen, also keine Nebenkosten, gar nichts.
Drin.
Ich muss nicht waschen, also es wird gewaschen, ich muss nicht kochen, ich muss irgendwie, also hat gesagt, wenn ich das alles hochrechne, bin ich im Hotel günstiger, als wenn ich eine eigene Wohnung habe. Und dann dachte ich
dann,
so, krass.
Das spricht dann aber für wirklich sehr teure Mietpreise oder Grundstückspreise oder Wohnpreise.
Ja, also aber das fand ich noch
Kann
ganz
natürlich
lustig.
Auch sein, dass man mit den laufenden Kosten einfach besser klarkommt als damit, dass man einmal irgendwie sich ein Haus kaufen muss.
Ich meine,
oder so.
Udo Lindenberg hat nie ein Geheimnis draus gemacht, dass er gesagt hat, es geht ihm in erster Linie darum, um die Erleichterung. Also dass halt gewaschen wird, dass halt gekocht wird und solche Dinge, dass aufgeräumt wird und sowas, genau.
Ich glaube, er hat das so gerechtfertigt, dass er halt besonders gut singen kann und deswegen seine Zeit damit zubringen möchte, sich darauf zu konzentrieren. Und das finde ich eine sehr, sehr schlaue Verargumentation.
Ja,
ich weiß
er macht
nicht,
ja jetzt
was
auch schon
ich...
seit so vielen Jahren.
Genau.
Da hat man sich schon mal Gedanken drüber gemacht, wie man das am besten verkauft.
Ich weiß leider nicht, was ich so gut kann, dass es gerechtfertigt wäre, mich so darauf zu konzentrieren, dass ich nur noch in der Hotelsuite wohnen muss.
Das ist noch eine Frage. Podcasten natürlich.
Genau. Kann ich jeden Tag 8 Folgen aufnehmen
so.
Und andere Leute kümmern sich um meine Wäsche.
Genau. Ja, also das fand ich noch ganz lustig. Das heißt, das hat irgendwie so leichten Legendenstatus und deswegen wird das halt jetzt nachgebaut. Ja, lustig. Dann haben wir gehabt Grammys, aber auch irgendwie Berlin Fashion Week. Dann steht jetzt auch die Berlinale im Februar wieder an. Also es sind so ein paar Dinge. Zu den Grammys lässt sich vielleicht zusammenfassend sagen, da werden ja die Musikpreise in erster Linie vergeben, eben bestes verkauftes Album, bester Newcomer und was nicht alles. Und was?
Die Fashion Week ist ja genau diese Woche.
Die ist jetzt, genau, richtig. Und naja, aber bei den Grammys war es so, dass, ich würde mal sagen, das übergreifende Thema war Fuck Ice. Also ganz viele Musiker haben sich auch in ihren Dankesreden und so weiter, gerade auch zu den politischen Umständen in den USA geäußert und haben eben da sehr flammende Reden auch gegen die Trump-Politik und die Trump-Regierung gehalten. Und also das war ganz gut. Dann, was ich bei den Grammys immer toll finde, ich persönlich, die haben immer so schöne gemischte Music Acts. Also die bringen immer zwei Music Acts zusammen, von denen man nicht meinen könnte, dass die zusammen passen würden. Also was weiß ich, super konservativer Country-Star meets Punk-Rock-Legende oder so. Also du hast oft so zwei Leute aus zwei verschiedenen Genres, die dann meistens eine richtig großartige Nummer aufs Parkett legen. Und dieses Jahr war es auch wieder so, dass wir wieder einige sehr tolle Nummern hatten. Und wer auch sehr viel in der Presse war mit ihrem Grammy, wie sagt man, Grammy-Feature-Song irgendwie, also abgeändert für die Grammys extra und nochmal neu aufgenommen und so, weil Lady Gaga, also die hatte einen richtig tollen Moment. Bruno Mars hatte übrigens auch einen richtig tollen Moment. Naja, und was ein bisschen durch die Schlagzeilen gegangen ist bei den Grammys, war auch Cher. Die hat eben fürs beste Album den Preis verliehen, aber und wurde selber auch ausgezeichnet. Und die sollte irgendwie einen Scherz machen. Und das ist irgendwie total nach hinten losgegangen, weil sie einfach nur völlig neben der Kappe wirkte. Ich habe echt gedacht, sie hat Drogen genommen. Also es war wirklich so, what the fuck? Und aber dabei sollte das irgendwie nur so in Anführungszeichen gespielt sein, dass sie halt irgendwie, keine Ahnung, kurzen Gedächtnisausfall hat und so, weil sie hat das beste Album an Luther Vandross verliehen. Der, muss man dazu sagen, seit, ich weiß nicht, 25 Jahren tot ist. Und es ging dann an Kendrick Lamar. Und das Krasse ist, dass sie das so schlecht gespielt hat oder gut, je nachdem kann man dann diskutieren, dass irgendwie keiner das gerafft hat. Also auch nicht die Leute, die gewonnen haben, die sich dann mit großen Augen kurz anguckten und nicht so richtig wussten, meint die Münz?
Ach, das sollte ein Witz sein? Oder?
Also ich weiß es nicht, das ist, weiß man nicht so richtig, ob das ein Witz sein sollte, ein gespielter Witz oder ob Cher einfach wirklich neben der Kappe war oder... Also man weiß es nicht so richtig. Es wurde
vielleicht
jetzt im Nachhinein
andeuten,
so ein bisschen als
Absicht. Dass sie
selber
so alt ist.
Ja, also es wurde auf jeden Fall so ein bisschen als Absicht verkauft. Für mich wirkt es einfach nur so, als wäre sie einfach ja, das Alter, das sie ist. Das war so ein bisschen so, also die war völlig, weiß ich nicht. Die wirkte für mich einfach irgendwie, ja, ausgeschaltet im Gehirn. Aber ja, also das war so eine Nachricht, wo alle dachten, was ist mit Cher los? War die Frage nach den Grammys. Und Chappell Roan kam mehr oder minder nackt. Und da sage ich mir aber auch ganz ehrlich, mittlerweile auch kein Ding mehr. Also ich meine, klar, in USA und Hollywood wird da ein Ding draus gemacht. Aber die hatte so ein, ja, ich sag mal, so ein Hängerkleid, wo halt das Kleid an ihren Nippeln vom Busen festgemacht war.
Ah, ja,
sodass halt der ganze Busenoberteil quasi blank lag. Aber auch das, ganz ehrlich, das Einzige, was ich mir dabei gedacht habe, als ich es gesehen habe, war, ich finde das Kleid super hässlich. Also es war halt einfach, es tut nichts für sie. Also es, das ist mal was immer, hier unser Guido sagt doch immer, es tut nichts für sie. Das finde ich immer eine sehr schöne Beurteilung, wenn es um so Kleidung geht und so. Ich finde, die Farbe steht ihr natürlich großartig. Es war so Bordeaux-Rot, was natürlich mit ihren Haaren auch immer toll wirkt. Aber wenn sie schon, und das Nackte sollte halt provozieren, das ist auch bei den Grammys was, da können auch viele Kreationen getragen werden, die so ein bisschen punkrockiger sind und eben, ja, eben so ein bisschen, ja, skandalträchtig und so. Aber ganz ehrlich, eine nackte Brust, wen interessiert es denn heute noch? Das haben wir schon tausendmal gesehen. Selbst in den USA, die ja absolut prüde unterwegs sind, ist das nichts mehr Besonderes. Und da denke ich mir halt, wenn du dann halt einen auf so nackt oder halbnackt magst und damit irgendwie so ein bisschen skandalieren möchtest, dann mach's doch wenigstens so, dass das Kleid, das du dann trägst, wenigstens gut aussieht. Weil ich fand, das war halt einfach hässlich. Mit diesem, auch wie das an den Nippeln und so festgemacht, ich fand's wirklich hässlich.
Ja, dieses Festgemachte an den Nippeln sieht halt so ein bisschen komisch aus, ein bisschen nach BDSM oder so. Oder ich finde, wenn sie den Schleier dann über den Schultern trägt, was sie ja später auch gemacht hat, dann sieht es total schön aus.
Ja.
Aber
ja. Naja, also da hätte man sich vielleicht nochmal Gedanken machen sollen, wie das Ganze wirkt nach außen.
Aber
das war
ja
auch so ein bisschen,
drüber.
Oh Gott, Skandal, nackt auf dem, halb nackt auf dem Carpet. Ja, ist okay. Naja, also aber das war so ein bisschen Grammys, also das kann man so ein bisschen, ich glaube, unter dem Obermotto, wir kritisieren Trump und seine Politik, ganz gut zusammenfassen. Ja, und dann haben wir natürlich Olympia. Und die Olympiade hat ja eigentlich offiziell noch nicht begonnen. Also heute ist Freitag der 6., an dem wir aufnehmen. Und heute Abend ist dann die große Eröffnung. Also Olympia-Eröffnung. Das gucke ich auch immer ganz gerne. Also,
heute ist die, okay.
Ja, oder? Heute am 6., ich glaube ja. Oder morgen.
Du kannst mir alles erzählen. Ich weiß nichts über Olympia. Nee, das kommt. Freitag klingt gut.
Jetzt bringst du mich aber durcheinander. Warte mal.
Ja, Google sagt heute auch, die Winterspiele 2026 beginnen.
Ja, genau. Und ach, guck mal, wenn du das googelst auf Google, wenn du eingibst Olympia-Öffnungsfeier, dann gibt's Feuerwerk, genau. Ja. Naja, und aber was ich ganz lustig finde, ist, also unabhängig von den sportlichen Erfolgen, weshalb man Olympia ja guckt, ja, finde ich auch immer so diese ganzen Detailnachrichten drumherum immer ganz cool. Und da habe ich für euch ein paar zusammengesammelt, weil die Olympiade hat noch nicht mal offiziell begonnen und schon gibt's so ganz viele kleine Detailnachrichten drumherum, wo ich sage, geil. Also man muss dazu sagen, vor 2 Tagen hat die Olympiade tatsächlich schon mit den ersten Wettbewerben begonnen und zwar mit Curling und Eishockey der Damen. Und offiziell ist aber die Eröffnung erst jetzt, halt heute. Und ich musste so lachen, weil das Ganze findet diesmal ja in Italien statt. Und tatsächlich, über das Konzept kann man jetzt diskutieren, aber tatsächlich gibt es verschiedene Städten, an denen es stattfindet. Also du hast nicht eine große Olympiastätte, so wie wir das sonst kennen, sondern tatsächlich ist es über Italien, über ganz viele verschiedene Plätze verteilt, an den Dolomiten entlang quasi. Und das führt aber dazu, dass es eben auch Städte gibt, also Sportstätten, die liegen halt 300 bis 400 Kilometer auseinander. Und das ist besonders dann auch, finde ich, seltsam, wenn du zum Beispiel eine Sportart hast, die die gleiche Sportart ist, wo die Männer an dem einen Punkt irgendwie sind und die Frauen dann 400 Kilometer an einem anderen Punkt. Das ergibt halt einfach auch inhaltlich irgendwie gar keinen Sinn. Vor allen Dingen brauchst du dann aber auch mindestens immer doppelte Ressourcen. Also ich habe eine Doku gesehen zur Biathlon, da war es so, dass die Männer irgendwie an dem einen Standpunkt waren und die Frauen an einem anderen Standpunkt, wo dann aber auch der Trainer befragt wurde und der gesagt hat, ja, brauchst halt einfach alle Teams doppelt. Ja, weil du brauchst die Männerteams einmal dann an dem einen Standpunkt und die Frauenteams kommen dann an einem anderen Standpunkt und du brauchst halt 2 Masseure, du brauchst 2 irgendwie Leute, die sich um die Technik kümmern, du brauchst 2 Leute irgendwie, also das ist einfach ein riesiger logistischer Aufwand und es macht halt auch insofern keinen Spaß, haben da auch die Sportler gesagt, weil sie hätten dann schon gerne, weil es auch die gleiche Sportart ist, natürlich ihre Teamkollegen dabei, ja, also ja, und aber Italien sagt
und
natürlich.
Insgesamt möchte man ja auch, glaube ich, gerne die Athleten aus den anderen Ländern treffen, oder? Und wenn die alle an verschiedenen Orten sind, ist das ja total doof.
Richtig, das ist nämlich auch eigentlich total konträr zu dem,
also
was Olympia auch eigentlich
Disziplin.
So ein bisschen ausmacht, weil es ist ja eben das Versammeln und das Aufeinandertreffen von verschiedenen Nationen. Jetzt sagt aber Italien, dass das aber was ist, woran man sich gewöhnen muss, was wahrscheinlich in Zukunft auch öfter der Fall sein wird, weil sie können halt einfach nicht. Also allein schon, was die Ressourcen angeht, können sie nicht alles an einem Ort haben. Das geht nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn man darauf besteht, das in einem natürlichen Umgebung zu machen. Und jetzt muss man dazu aber auch sagen, die letzten drei Olympiaden waren halt alle in Asien. Das ist auch was, was jetzt zum Beispiel die Winterolympiaden, das ist auch was, was die Sportler gesagt haben. Die waren halt alle drei in Asien und die waren da quasi mehr oder minder auf sich selber zurückgeworfen, die hatten ja auch kaum Publikum, da war ja keiner. Er hat gesagt, da waren nur wir in einem irgendwie riesengroß hingebauten Zentrum in der Mitte von gar nichts, ja. Und da war halt auch kein Publikum und nichts. Und das war sehr, sehr deprimierend und man war sehr isoliert und abgeschnitten. Das war halt auch als Athlet überhaupt nicht schön. Das war auch mental wirklich Arbeit. Und hier in Italien ist es jetzt das erste Mal, weil es halt Europa ist, wo halt auch einfach Familie mitkommen kann. Das war halt einfach auch verboten bei den anderen Spielen. Mhm. Teilweise wegen Covid, teilweise aber auch eben, weil es wirklich irgendwo in der Mitte von China war, wo halt auch nicht einfach jeder reingelassen wird. Also alles sehr kompliziert. Und da haben halt die Italiener gesagt, ja, aber wenn man dann halt sagt, okay, wir bringen halt hier die Dolomiten als Hauptargument mit ins Boot und so, dann kann man nicht alles an einem Ort haben. Das geht halt einfach nicht. Und das, also deswegen, ich verstehe beides. Aber tatsächlich finde ich auch diesen Spirit von, wir sind alle zusammen als eine große Gruppe und treffen halt aufeinander irgendwie auch wichtiger. Und aber was ich halt ganz lustig finde jetzt ist, der allererste Tag bei der Olympiade, Curling-Wettbewerbe, Vorwettbewerbe, was passiert? Nach 20 Minuten fällt der Strom aus. Und da dachte ich mir so, geil, also das ist natürlich schon auch super peinlich, weil du willst ja der Welt zeigen, wir richten hier irgendwie die geilsten Olympischen Spiele ever aus und das Erste, was passiert und es ist noch keine 20 Minuten im Wettbewerb drin, ist ein riesen Stromausfall und alles ist komplett lahmgelegt. Und das ist natürlich schon mal sehr scheiße. Das ist das Erste, was beim Curling passiert ist. Was auch passiert ist, was ich sehr niedlich fand, es gibt mehrere Leute, also mehrere Sportler von verschiedenen Teams, die miteinander verheiratet sind, was ich irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte. Aber das gibt es wohl öfter, als man meint. Vor allen Dingen in diesen Sportarten, wo ich persönlich nicht so oft hinschaue. Also beim Curling gibt es mehrere Ehepaare. Es gibt wohl eins in der Schweiz, es gibt wohl eins in Kanada und so. Beim Eishockey gibt es mehrere Ehepaare. Jetzt zum Beispiel bei den Damen gibt es zwei Frauen, die miteinander verheiratet sind, aber auch beide im Nationalteam, was ich irgendwie auch geil finde, oder? Also Schatz, komm, lass uns für unser Land spielen. Also das ist irgendwie auch schon lustig. Und
ja, finde ich auch süß.
Ich musste,
aber vielleicht haben sie sich auch einfach beim Curling kennengelernt.
Beim Eishockey, ja, ja.
Ja,
ja, genau. Ich musste auch so lachen, weil ja gerade eben Heated Rivalry so ein Riesending ist, wo halt einfach ein männliches Eishockeypaar ja so eine Romance-Geschichte bekommt. Und ich dachte, und wie es halt immer so ist, beim Fußball ist es ja genauso, die Mädels irgendwie, die sind da schon drei Schritte weiter. Also die sind quasi schon out and proud und verheiratet und einfach ganz normal in ihrem Sport angekommen. Und ja, ich weiß nicht, die Gesellschaft ist da irgendwie, akzeptiert das eher bei Frauen, habe ich das Gefühl. Wie gesagt, vor
das
allen Dingen in Deutschland
daran,
und Fußball
dass,
sieht man das halt.
Das liegt auch daran, dass auf den Frauensportarten dann häufig nicht so ein Augenmerk liegt. Also dass es da nicht so einen Markt hinter gibt, nicht so eine krasse Aufmerksamkeit, ja. Das ist quasi der eine positive Effekt davon, dass die Frauenversion dann immer nicht so ernst genommen wird. Das ist irgendwie.
Ja, aber
auch
das
doof.
Fand ich also, wie gesagt, ganz niedlich. Es gibt also Fotos von dem kanadischen Eishockey-Damen-Paar, das gemeinsam Fotos gemacht hat, was ich ganz niedlich fand. Und wer auch miteinander verheiratet ist, war das Curling-Ehepaar aus der Schweiz. Und die sind nicht nur miteinander verheiratet, die haben auch ein kleines, also die haben ein Kleinkind gerade jetzt, also die haben ein Baby gekriegt. Das ist, ich weiß nicht, wie alt das ist, lass das mal so zwei sein oder so oder zwei.
Maximal, ja.
Und genau. Und das war aber total witzig, weil Italien hatte dann irgendwie noch 6 Minuten Sendezeit, nachdem die Curling-Wettbewerbe vorbei waren. Und statt das dann irgendwie mit, keine Ahnung, Naturbildern von den Dolomiten zu füllen, haben sie halt einfach geguckt, was da in der Halle noch so los ist und haben dann gesehen, dass dieses Curling-Ehepaar mit ihrem Baby neben dem Eis, also hinter der Bande quasi gecurlt haben, also gespielt haben, aber gleichzeitig auch so ein bisschen gecurlt haben. Und dieses Baby hatte einen Mini-Curling-Stange, so einen Mini-Curling-Besen und Mini-Curling irgendwie, also
und
Ausrichtung und so.
Auch ein eigenes kleines Trikot.
Ja,
das
es war so
entzückend. Süß.
Dieses Baby war so niedlich. Und dann haben die wirklich 6 Minuten auf dieses Baby draufgehalten, wie das halt mit ihren Eltern, wie das mit seinen Eltern, wie so Curling, ja, spielt. Es war so süß. Und ich dachte so, okay, 6 volle Minuten, das ist ganz schön lange. Und im Hintergrund lief halt dazu irgendwie olympische Musik. Und ich dachte so, wie geil ist das denn? Das war dann so das Abendprogramm nach den Curling-Wettbewerben. Und dieses, weil es so
passt
entzückend
irgendwie
war.
Zu dieser entspannenden Stimmung bei Curling.
Ja, und es passt auch, finde ich, irgendwie zu Italien, weil die Italiener lieben ja auch Kinder und so. Das ist irgendwie so, es passt irgendwie so alles. Und es war aber so niedlich, weil dadurch ist es halt in die Presse eingegangen als das Olympia-Baby oder das Curling-Baby. Und ich dachte so, wie lustig ist das? Also gleich am ersten Tag. Und was ich auch total lustig fand, war, es gibt ja manchmal so Kuriositäten. Also in Paris war es ja so gewesen und auch vor Paris, weil was war, wo waren die vor Paris? Weiß ich gerade nicht. Aber die letzten 2 Olympischen Spiele war es doch so gewesen, dass im Olympischen Dorf die ja so Pappbetten hatten. Und das war ja so ein Riesenskandal, weil es hieß, oh mein Gott, sind die stabil genug, werden die halten und so. Da habe ich ja hier schon mal eine Ode auf Pappbetten gesungen, hier in einer unserer Folgen. Und diesmal war die große Frage wieder, sind es wieder Pappbetten? Nein, wir können berichten, Italien hat Stahl, also Metallframes für ihre Betten. Aber dafür haben sie eine andere Kleinigkeit, die ich persönlich ehrlich gesagt auch ganz entzückend finde. Und zwar, du teilst dir ja, also du hast ja da einen Raum, meistens teilst du dir auch einen Raum mit einem Sportkameraden. Aber diese Räume sind natürlich mehr oder also unpersönlich. Und damit du das Ganze ein bisschen auch persönlicher gestalten kannst, wenn du das möchtest, gibt es die Möglichkeit, das ist so ein Extra-Service für die Sportler, dass die sich eine Topfpflanze abholen und dann können die eine Topfpflanze bei sich dann da in den Raum stellen, damit das Ganze ein bisschen belebter und netter und privater wirkt. Und das finde ich als Idee halt eigentlich schon mal sehr lustig, dass die sagen, holt euch halt eine Topfpflanze. Und was ich aber noch viel lustiger finde, ist, dass die kanadische Eiskunstläuferin, also die quasi die erste am Platz, Madeleine Schiessers, hat sich auch eine Topfpflanze abgeholt und hat der Topfpflanze den Namen Ilya Rosanov gegeben. Und wir alle so, oh mein Gott, sie ist auch Heat and Rivalry-Fan. Und es ist halt lustig, weil sie
Wer
ist halt...
nicht?
Sie ist halt offiziell, natürlich auch offizielle Olympiateilnehmerin im...
Eiskunstlauf.
Im Eiskunstlauf, genau. Und aber trotzdem Eishockey-Romans-Fan. Und ich finde total lustig, dass jetzt irgendwo in Milano, sie... auf ihrem Olympiadorf-Zimmerchen sitzt mit der Topfpflanze, die so heißt wie eine der Hauptfiguren aus dieser Serie. Bin ich irgendwie, weiß nicht, bin ich sehr amüsiert.
Ja.
Das fand ich auch noch eine schöne Nachricht. Was ich auch lustig fand, ist das allererste Mal seit Olympia, glaube ich, überhaupt, soweit ich das weiß, gab es eine Olympia-Fashion-Show. Ich meine, gut, es ist Milan, da passt das auch, weil die Milan-Fashion Week ist ja auch so ein Ding. Milano. Und ja, und dann wurden halt, also es gab mehrere Models, die halt übers Eis gelaufen sind und das Jungdesigner haben eine Chance bekommen. Zum einen wurden teilweise die Klamotten präsentiert oder die offizielle Kleidung, die die verschiedenen Länder halt für die Olympischen Spiele vorbereitet haben. Da gibt es ja immer, also wie laufen die ein, was haben die für einen Trainingsanzug an, welche Farben, Farbkombinationen und so weiter. Und dann gab es aber auch noch extra Modelle, die extra entworfen worden sind für diese Fashion-Show. Und dann sind die da halt über den roten Teppich gelaufen, beziehungsweise über den Catwalk und haben das alles präsentiert. Und ich meine, natürlich muss man hier auch sagen, hier geht es natürlich in erster Linie also nicht darum, wie es aussieht. Das ist natürlich auch, spielt auch eine Rolle, klar. Aber also Funktionalität steht ja immer im Mittelpunkt eigentlich von der Kleidung, die halt bei Olympia getragen wird. Und hier und gerade, und da ist halt, glaube ich, die Designherausforderung, dass man den besten Weg findet zwischen Funktionalität und Design. Weil es soll warm sein, ja, es soll ja dafür ist es ja in erster Linie, es soll warm sein, es soll gut sitzen, es soll einfach zu bedienen sein, aber gleichzeitig auch gut aussehen. Also das ist so ein bisschen auch eine Herausforderung, glaube ich, als Designer. Und da sind einige Outfits jetzt in den Mittelpunkt geraten, wo ich auch sage, okay, wow. Also zum einen muss man sagen, fand ich persönlich mit am großartigsten Haiti. Die haben... Ja, also so Puffer-Jacket-mäßig, weißt du, wenn es so, wie sagt man?
Haiti mochte ich auch sehr.
Genau,
gern.
Die haben quasi so eine Art Rock-Oberteil-Kombi generiert, die sehr, sehr, die so Drucke drauf hatten, also von so roten Pferden im Dschungel und so, mit ganz großen Kopftüchern auch und also... die halt einfach optisch total krass ausgesehen haben, fand ich. Durch diesen Druck oder auch durch die Tatsache, dass es halt, dass die Frauen halt einfach so einen Rock drüber hatten. Weil sonst sieht man ja eigentlich nur, naja, also...
Ja, ist eine sehr, sehr ungewohnte Silhouette.
Trainingsanzüge, genau. Also das, ja, und auch diese Rock-Kombi mit der Kopftuch-Kombi und so. Also das ist, das, da finde ich, kann man echt von Design sprechen. Also das fand ich sehr toll. Was mir auch wahnsinnig gut gefallen hat, waren die Mongolen, weil die halt quasi ihre traditionellen Trachten genommen haben und halt die mit verarbeitet haben in ihren Outfits. Und da gehört halt dazu, dass sie halt viel so Handstickerei und sowas auf den Stoffen hatten, aber auch zum Beispiel so Fellmützen und sowas. Also wirklich fand ich wunderschön. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch so dunkelblaue Westen mit so silbernem Stick, bestickten Mustern und sowas. Also wirklich toll. Was ich auch ganz nett fand, Australien zum Beispiel hat den Olympischen Eid auf die Innenseite von ihren Jackets reingestickt. Also da ist so ein Schild, auf dem der Olympische Eid steht und der ist quasi eingestickt in die Jacke, also als Erinnerung daran, wo man ist und warum man macht und so, also als eine Geste. Das fand ich auch noch ganz, ganz cool. Wer, ich finde, die aller geilsten Sportoutfits trägt im Biathlon, sind die Litauer, also die ist das Land Litauen, die haben ein Outfit, das ist so bunt, dass ich glaube, dass man, wenn man die wirklich auf so einer großen Strecke mit ganz vielen Sportlern sucht, die sofort auf einen Blick findet. Und ich meine, das ist ja wohl Sinn der Sache, oder? Also die haben, ja. Die haben halt die klassischen Biathlon-Klamotten, halt eng anliegende Anzüge, aber in grün, gelb, rot, schwarz und dann in so Harlekin, also in so Trapezmustern. Also es
genau,
hat schon ein bisschen was von Clown, oder?
Genau, es ist eigentlich die Landesflagge. Das
ja.
ist die Landesflagge in grün, gelb und blau.
Aber
und dann
halt so
aber
bunt alles.
Mit so Übergängen gemacht, sodass man dann so ein Prismeneffekt hat.
Ja.
Das ist schon ziemlich
aber es schreit halt auch wirklich Farbe.
Mhm.
Also das ist wirklich krass. Und es waren halt ganz viele solche Sachen dabei, wo ich echt gedacht habe, wow. Also es waren auch viel dabei, die waren langweilig. Also zum Beispiel die Deutschen finde ich zum Beispiel langweilig. Die sind halt schwarz, rot und gelb. Und ehrlich gesagt, als ich das erste Mal gesehen habe, wie die Deutschen rumrennen, dachte ich, das sind DHL-Briefbote. Weil der hat halt auch dieses Gelb von DHL halt auch so und so. Das ist halt alles, ja. Die Brasilianer zum Beispiel fand ich ganz cool. Die haben halt, die Klamotten selber sind ziemlich langweilig, die sind in weiß, aber die Innenseite der weißen Mäntel sind die brasilianische Flagge. Das heißt, wenn man die so hochklappt, dann haben die quasi die brasilianische Flagge auf der Innenseite an. Und das sieht halt in Kombination mit dem Weißen schon ziemlich geil aus. Also das fand ich ganz cool. Viele haben so dieses Spiel mit diesen Puffer-Jackets und so weiter, die so dann so ausgestopft sind. Und wer auch zum Beispiel... Also ich finde, Norwegen zum Beispiel hat auch wunderschöne Winterpullover und Strickjacken. Also mit diesem Norwegen-Stil, den ich ja so liebe. Oh mein Gott, ich möchte die bitte alle haben. Und wen ich auch wirklich tatsächlich hübsch finde, ich möchte sie nicht hübsch finden, aber ich finde sie wirklich hübsch, sind die Amerikaner. Die haben nämlich auch so total tolle Sweater und Westen, so Wollwesten. Auch mit so Norweger-Style-mäßig und so. Also sieht auch ganz toll aus. Und ich habe ja eine Schwäche für so Strickjacken und Wollpullover. Also ich könnte nur Strickjacken tragen. Ich liebe die. Und sowas, also da habe ich irgendwie was für übrig. Das finde ich irgendwie alles cool. Und wen ich auch ganz lustig fand, war noch Island. Islands Sportklamotten sind eigentlich super langweilig, weil die sind eigentlich nur weiß. Und die haben so ein bisschen, was ich noch cool finde, ist, die sind weiß und haben dann aber so Akzente mit so regenbogenfarbenen Kanten und sowas. Das ist ganz süß, aber eigentlich sind die weiß und deswegen hässlich. Wo sie aber wirklich richtig gepunktet haben, ist mit dem Fotoshoot, um ihre Sportklamotten in Szene zu setzen. Die haben nämlich bei sich Fotoshoots auf Island gemacht in den Gletschern. Das heißt, die haben voll geile Fotos gemacht, wo halt diese Sportklamotten irgendwie in Szene gesetzt werden und im Hintergrund hast du halt diese riesen Gletscher und diese blau-gelben, blau-weißen Eisskulpturen und so. Also dieses Fotoshoot, das Slate. Da sage ich auch, scheiß auf die Klamotten. Allein schon naturtechnisch ist es Wahnsinn.
Der Gletscher war echt
ja,
cool.
Ja, also genau. Und das heißt, und das sind jetzt so die Dinge, die wir hatten. Also wir hatten eine Designshow, wir hatten das Olympia-Baby, wir hatten die Zimmerpflanzen mit, in dem Fall tatsächlich auch die Zimmerpflanze aus Heated Rivalry, wir hatten ein Fotoshooting, wir hatten verheiratete Eishockey-Damen. Also es ist schon eine ganze Menge passiert, inklusive des Stromausfalls gleich am Anfang, obwohl die Olympiade noch gar nicht losgegangen ist. Und ich liebe sowas. Also ihr seht, ich werde jetzt auch so ausführlich wie heute, werde ich ja glaube ich nicht nochmal drüber reden, aber so Kleinigkeiten sammle ich und liebe ich halt einfach, was die Olympiade angeht. Dann haben wir noch, wenn einer, ich sage jetzt mal so ein Cheer-me-up braucht, Pick-me-up, irgendwie was gute Laune, glaube ich, verbreitet so ein bisschen, dann guckt euch das Interview bei Colbert mit Ian McKellen an. Wie fandest du das?
Ich habe gar nicht das ganze Interview gesehen. Was ich gesehen habe, ist nur den kleinen Shakespeare-Ausschnitt davon.
Okay.
Den fand ich sehr beeindruckend, auf jeden Fall.
Also ganz
ehrlich, das
ganze
Interview habe ich nicht geguckt.
Lohnt sich aber tatsächlich. Ian McKellen ist ja ein sehr bekannter britischer Schauspieler, mittlerweile auch weit in seinen 80ern. Kennt man unter anderem vielleicht als Gandalf aus den Herr-der-Ringe-Verfilmungen, aber zum Beispiel auch als Magneto aus den X-Men-Filmen oder ja aus verschiedenen anderen Geschichten. Und das ist aber eigentlich ein altes Theaterpferd, sage ich mal, ein altes Zirkuspferd. Und Ian McKellen ist aber auch jemand...
Ein Hengst.
Ian McKellen, haben wir schon mal drüber gesprochen, der hat ja auch so einen unglücklichen Sturz von der Bühne letztens und so. Aber hat sich jetzt wieder ganz gut berappelt. Also der sah auch jetzt wirklich wieder ganz fit aus. Und der war zu Gast gewesen bei Colbert und hat so ein bisschen über seine neuen Filme, die halt kommen, jetzt gesprochen. Aber auch über eben Theater. Und er meinte, für ihn ist Theater halt das Schönste im Leben, das Beste im Leben. Er liebt halt einfach, dass in der Regel eine nicht sich wiederholende Vorführung ist. Das heißt, so wie wir jetzt hier zusammen sitzen, ich und du, das Publikum und was gemacht wird und so weiter, genau so wird es nie mehr sein. Also, und wenn ich morgen eine neue Vorstellung habe, dann habe ich eine neue Vorstellung. Und die Vorstellung heute ist auch nicht so wie die Vorstellung gestern. Also es ist immer irgendwie anders und du erschaffst immer so einen Live-Moment. Und das ist das, was er halt so liebt, was auch irgendwie verständlich ist. Und dann hat er halt über Shakespeare gesprochen, weil er sehr, sehr großer Shakespeare-Fan ist auch. Und hat dann einen Monolog von Shakespeare vorgetragen, 400 Jahre alt mittlerweile, aus einem etwas unbekannteren Shakespeare-Stück, der tatsächlich inhaltlich sehr, sehr deutlich auf auch die politische Situation von heute gelesen werden kann. Da ging es halt um
Flüchtlinge,
genau, und die halt mit Hass empfangen worden sind in dem neuen Land, in das sie geflüchtet sind, also London in dem Fall. Und es klang alles so vertraut einfach. Und da muss man halt einfach sagen, ich habe mehrere Dinge, was diese Sachen angeht. Zum einen war ich natürlich wirklich sowas von beeindruckt von Ian McKellen, weil der Mann halt einfach innerhalb von einer Minute oder so switcht er komplett um von einem Charakter in den anderen. Und da hat er sich nicht geschminkt oder andere Klamotten angezogen oder so, sondern einfach die Art und Weise, wie er steht, wie er geht, wie er sich bewegt, wie er die Stimme führt und sowas. Kleinigkeiten tatsächlich führen dazu, dass man das Gefühl hat, da steht plötzlich eine ganz andere Figur vor einem. Also, und ich meine, wenn das keine Masterclass im Schauspielern war, dann weiß ich nicht, was das war. Also ich war tief, tief beeindruckt. Und vor allen Dingen Shakespeare, was ja auch eine gebundene Sprache ist, die wirklich schwer zu verstehen ist teilweise. Vor allen Dingen jetzt auch für jemanden vielleicht, der Deutsch als Muttersprache hat. Weil klar spreche ich Englisch, aber auch Shakespeare ist anspruchsvoll für mich, ja. Und dass man dann aber plötzlich das so viel besser versteht, das hängt für mich in erster Linie auch an Ian McKellen zusammen, dass der es einfach schafft, mir die Dinge zu vermitteln, die da gesagt werden, die ich vielleicht sonst nicht so verstanden hätte, wenn ich sie nur gelesen hätte.
Das fand ich auch. Ich fand es faszinierend, wie er in der Lage ist, das zu sprechen, so dass man das Gefühl hat, dass das ein ganz normaler Monolog ist, auch wenn man irgendwie jedes zweite Wort nicht versteht.
Ja,
oder,
ja. Und
oder
dass man
das
aber
halt
auch sofort auf
Form
die Parallelen
so.
Sieht. Ja, ja.
Total, ja. Mhm. Also ich fand den sehr, sehr beeindruckend.
Ja, also wirklich. Und da sage ich mir auch, aber das ist natürlich auch was, der ist 84, der hat irgendwie 60 Jahre auf der Bühne jetzt hinter sich oder 65. Und da sage ich mir auch, das ist halt auch echt, glaube ich, was, unabhängig vom Talent, das du natürlich brauchst als Schauspieler, das halt einfach mit Erfahrung kommt. Also der hat so viele Jahrzehnte auf der Bühne hinter sich gebracht, der kann das einfach, ja. Also ich war einfach nur wahnsinnig beeindruckt von der Art und Weise, wie er das macht und von der Art und Weise, wie ähnlich das, was er da einfach erzählt, dem ist, was heute auch passiert. Das war zum einen natürlich quasi Bewunderung, zum anderen aber auch ein bisschen Frust, weil ich mir halt denke, ja, das war halt vor 400 Jahren und es ist die gleiche Scheiße. Also die Menschen werden halt nicht besser, sondern es ist immer gleich schrecklich. Das ist, glaube ich, nicht das, was du daraus ziehen solltest, aber das war das, was ich so ein bisschen, ja.
Hm.
Naja, also aber guckt euch das an, weil das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also das ist wirklich eine extra Klasse an Schauspielerei. Und dann haben wir noch Steve Spielberg, der jetzt ein EGOT-Gewinner ist. Was ist ein EGOT-Gewinner?
Das ist jemand, der die Emmys, die Grammys, den Oscar und den Tony gewonnen hat.
Yay! Und da gibt es nur in Anführungszeichen eine Handvoll von Leuten, also ich glaube insgesamt 12 oder sowas insgesamt. Und Steven Spielberg ist jetzt einer davon.
Und er ist noch nicht mal Schauspieler.
Genau. Und zwar hat er jetzt noch, das hat ihm noch gefehlt, einen Grammy gewonnen für seinen Film My Music von
über John Williams.
John Williams,
ist der, ne?
Genau.
Eine Doku.
Und die Doku läuft auf Disney Plus, da kann man die sehen, wenn man möchte. Habe ich gesehen, ist wirklich sehr gut. Wenn aber einer jetzt Disney Plus nicht hat, dann kann er auch in die Arte-Mediathek mal reingucken. Denn die haben tatsächlich, die haben jetzt diese Doku jetzt nicht da drin stehen, aber die haben 1,5 Stunden quasi in, also ein Konzert. Und zwar, ihr kennt doch immer, es gibt doch diese Konzerte, wo man quasi zu den Filmen oder zu den Inszenierungen dann so das Orchester spielt. Und so ähnlich ist das. Das heißt, John Williams. Ich glaube, es heißt einfach nur John Williams, ein Abend oder so. Und da spielt das französische Symphonieorchester eben alle möglichen Filmmelodien von John Williams. Also wenn einer möchte, sich das angucken möchte, es lohnt sich. Es war wirklich sehr schön. Wie gesagt, 1,5 Stunden John Williams-Melodien von Indiana Jones und Star Wars und was nicht alles. Ja, und wie gesagt, er hat dann den Grammy eben für diesen Film gewonnen. Der hat ihm noch gefehlt. Und jetzt ist er auch ein EGOT-Gewinner.
Glückwünsche.
Genau. Dann hatten wir eigentlich die News der Woche, finde ich, die aber so ein bisschen untergegangen ist, weil ich glaube, dass die meisten gedacht haben, es stimmt einfach nicht. Und also ich habe das auch gelesen und dachte, wow, das ist entweder ist es die größte Ente ever oder die größte News ever. Und ich glaube aber, es stimmt, soweit ich es mitbekommen habe. Und zwar Kim Kardashian und Lewis Hamilton daten. What? Man muss jetzt sagen, für jemanden, der ein bisschen so die Kardashians verfolgt hat, ist es insofern nicht ganz so überraschend, weil Lewis Hamilton schon seit Jahren Freund der Familie ist. Der war ein Bekannter von Kanye und ist so ein bisschen so in die Familie reingerutscht und hat aber jetzt, wie gesagt, seit Jahren eher Kontakt mit der Kardashian-Seite. Man sieht ja auch ab und zu mal irgendwie zusammen, wenn irgendwelche Celebrity-Geschichten sind, wo er auch zu Gast ist, hat man die auch mal zusammen gesehen, wie die miteinander sich unterhalten haben und so. Aber auch die ganze Familie jetzt, nicht nur Kim. Und jetzt war es aber so gewesen, dass die Gerüchteküche irgendwie sagte, ja, Kim sei mit Louis zusammen irgendwie in ein Wellness-Hotel für ein Wochenende geflogen nach England in ihrem Privatjet und sie hätten eine Couple-Massage gebucht und irgendwie so ein Spa-Erlebnis irgendwie gehabt, so. Und alle so, what? Und also normalerweise, und jetzt war eben die Diskussion, sind sie wirklich ein Paar oder haben sie nur, in Anführungszeichen, zufällig halt den Flug geteilt? Ich meine, ja, es war Kims Privatjet, aber ich sag mal so, wenn du jemanden kennst, der ein Privatjet hat und der fliegt nach Paris und du musst auch nach Paris und der sagt, ich nehme dich gerade mit, dann würde ich auch nicht Nein sagen. Ja, also das ist so ein bisschen so, okay. Und da wusste man jetzt nicht, okay, also die sind ja gut befreundet, das weiß man. Und dann dachte man sich so, ja, okay, vielleicht sind die echt nur irgendwie zufällig geschäftlich miteinander geflogen. Aber dann kam halt raus, dass sie halt diese Spa-Buchung halt hatten, wo sie halt diese Couples-Massage hatten und irgendwie da auch, keine Ahnung, irgendwie 6 oder 7 Stunden.
Da war auch das ganze Spa gesperrt.
Genau,
ne,
also 6 oder 7 Stunden in diesem Spa halt gemeinsam einfach was auch immer gemacht haben. Wahrscheinlich tatsächlich sich entspannt, denke ich mal. Und ja, also wow. Das war so. Aber es gibt halt natürlich, es gibt keine offiziellen Fotos. Beide haben auch gar nichts auf Social Media oder so gepostet, was wirklich ungewöhnlich ist, vor allen Dingen für Kim Kardashian, die ja sonst wirklich alles auf Social Media postet. Und allein die Tatsache, dass die halt da so zurückhaltend ist, glaube ich, bestätigt schon einfach sehr, sehr viel. Und jetzt war es so gewesen, dass sie wohl auch noch zusammen in Paris waren. Da hatte sie wohl von Skims, also das ist ja ihre große Modemarke quasi, da hatte sie von Skims jetzt wohl irgendwelche offiziellen Geschichten, die sie machen mussten. Und er hat in der Zeit dann irgendwie im Hotel auf sie gewartet oder so, heißt es angeblich. Also auf jeden Fall war er mit dabei. Und da weiß man aber auch nicht, ist er da mitgeflogen, weil er da halt irgendwie geschäftlich auch was zu tun hatte? Oder ist er mitgeflogen, um sein Girl zu begleiten? Also ja, es ist so ein bisschen so. Aber auf jeden Fall, ich ganz ehrlich, also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf der einen Seite denke ich schon irgendwie auch geil, weil ich kann mir vorstellen, dass die beiden halt echt ganz gut zusammenpassen. Aber auch irgendwie total bizarr. Vor allen Dingen, was ich total lustig finde, ist, dass die ganze Formel-1-Crowd, weil ja Lewis Hamilton Formel-1-Fahrer ist, dass sie total ausrastet. So nach dem Motto, sie ist nicht gut genug für unseren Lewis.
Wobei jetzt, ich weiß nicht, ist die Formel-1-Fahrer-Elite berühmt dafür, dass sie so einen guten Geschmack haben?
Ich weiß gar nicht, ob Lewis Hamilton
angeht.
Überhaupt noch aktiver Fahrer ist. Nee,
wahrscheinlich nicht mehr.
Sagen.
Dann kann es doch eigentlich auch allen egal sein. Ich finde, die passen ganz gut zusammen.
Ja, also ich weiß nicht, du warst jetzt selber Fans. Also ich denke, es ist so eine Mischung zwischen wir wollen ihn selber und ach guck, ja, Lewis Hamilton ist auch im Jahr 26 noch Formel-1-Fahrer. Okay. Naja gut, dann. Offensichtlich ist er noch aktiv. Ja, also ich glaube, das ist bei den Fans so ein Mittelding zwischen wir sind super eifersüchtig, weil eigentlich wollten wir ihn und ich will eigentlich jemand, der nicht so trashig ist für ihn, weil Kim Kardashian ist ja schon ein bisschen trashig. Naja. Ja, also das war die News, wo ich dachte so, okay, wow. Dann haben wir eine Verlobung und zwar Halle Berry hat sich verlobt und wir alle so, was? Also die hatte ja schon, ich glaube, waren es nicht sogar 2 Ehen hinter sich sogar schon gescheiterte?
4.
Ach,
ich.
Oh Gott,
das ist jetzt
4, okay.
Nein, das ist jetzt, wird die 4. sozusagen. Sie hat
ja
schon 3 hinter sich.
Ja, und ihr Freund, mit dem sie halt jetzt zusammen ist, hat ihr wohl einen kleinen Ring geschenkt, in Anführungszeichen. Ja, okay. Also sie datet ihn jetzt seit knapp 6 Jahren. Und deswegen habe ich aber auch ehrlich gesagt gedacht, dass dann jetzt auch nichts mehr passiert, weil ich meine, 6 Jahre ist doch auch recht lang. Und offensichtlich dachte ich mir dann, hat sie wohl kein Interesse mehr daran, nach so viel gescheiterten Beziehungen, also oder gescheiterten Ehen, muss man dann sagen, nochmal zu heiraten. Würde ich auch total verstehen, ja. Und jetzt ist es aber so, dass er ihr tatsächlich wohl einen kleinen Verlobungsring geschenkt hat und sie gesagt hat, ja, mach ich. Mhm. Ja, und dann sind sie jetzt offiziell verlobt. Und darüber
schön.
Hat sie halt gesprochen bei Jimmy Fallon in der Talkshow. Genau. Ja, also ich meine, schön schon, aber ich mache mir ein bisschen Gedanken, weil also ich an ihrer Stelle würde nicht nochmal heiraten. Ganz ehrlich, aber okay. Ich meine, Halle Berry muss man ja auch sagen, für ihr Alter, ich glaube 60, hot,
ja.
Oder? Also heißt
ja, auf jeden
Hot
Fall.
Mama, wie man so schön sagt. Und dann haben wir am Ende noch ein Baby und zwar Josh Radnor ist zum ersten Mal Vater geworden. Josh Radnor, ein Schauspieler, den man kennen könnte aus How I Met Your Mother.
Mhm.
Ja, ich persönlich habe auch How I Met Your Mother nie gesehen, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen.
Ich glaube, die hat sich nicht so gut gehalten.
Ja.
Aber ich fand sie damals ganz toll.
Ja. Was ich ganz cool fand, war, dass Josh Radnor wohl schon vor einiger Zeit Vater geworden ist und die einfach niemandem was gesagt haben. Offensichtlich
genau.
Hat er aber auch so privat leben können, dass die Presse sich da auch nicht draufgestürzt hat. Und ja, und jetzt haben sie halt ein Baby, ich glaube, es ist ein Junge, aber sie wissen nur, es ist ein Junge, aber Namen oder sowas wissen wir jetzt nicht. Aber es geht allen gut und er hat auch darüber berichtet, wie glücklich er ist als eben neuer Vater und wie wichtig dieses Kind halt in seinem Leben ist, etc., etc., ja.
Es gibt ein sehr süßes Bild, da stimmt er gerade seine Gitarre und das Baby liegt oben auf der Gitarre drauf.
Er hat gesagt,
so
sein Baby mag total gerne, wenn er ihm Gitarre vorspielt. Ich habe diese Art von, die Babys liegen quasi auf dem Klangkörper, schon öfter mal auf YouTube gesehen. Und irgendwie, und die schlafen dann da auch, also die mögen das
wirklich
irgendwie. Ja.
Für mich sieht das nach einem sehr konstruierten Instagram-Foto aus, aber wenn das tatsächlich die Praxis ist, das ist ja lustig.
Naja,
das habe ich noch nicht ausprobieren können.
Als ich das erste Mal auf YouTube gesehen habe, dachte ich, ja, also wie du auch so Instagram inszeniert oder so. Aber tatsächlich war das, also da hat ein Vater halt einfach oder eine Mutter mitgefilmt, während der Papa halt genauso wie halt auf dem Bild, das Kind halt, das Kind liegt halt auf dem Klangkörper der Gitarre und der Vater hat gespielt und das Kind hat gepennt. Also wirklich ganz entspannt. Und dann dachte ich mir, okay, dann kann es ja für das Kind eigentlich nicht unangenehm sein, ja. Und er meinte, das macht es halt öfter. Und dann habe ich halt geguckt und tatsächlich auf diesem Kanal, wo dann dieser Papa das aufgenommen hatte, hat er mehrere Videos gehabt, wo sein Kind halt einfach auf diesem Klangkörper gepennt hat. Und ich dachte so, geil. Also irgendwie, und es sah auch super entspannt aus. Da dachte ich, das muss auch irgendwie, vielleicht ist es doch schön, so irgendwie mit Musik und so. Ja, also genau. Und aber in dem Fall ist es so, auf dem Bild jetzt mit Josh Radnor ist das Kind halt so auf dem Klangkörper der Gitarre gelegt, dass das halt wegguckt. Also man sieht nur den Hinterkopf. Das ist dann nicht ganz so attraktiv, wie wenn man das Gesicht sehen würde. Und außerdem trägt Josh auch die hässlichste Mütze der Welt auf dem Foto. Aber ja.
Zu Hause.
Aber immerhin hat er seine Bücher nicht nach Farbe sortiert im Hintergrund. Das beruhigt mich dann wieder.
sondern nach Größe.
Ja, naja,
die sind
mehr oder
irgendwie
minder.
Absteigen nach Höhe sortiert.
Ja, ja.
Das habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Ja, naja, und dann hat er halt geschrieben, was ich noch ganz lustig fand, dass sein Kind eben, wie gesagt, es ganz gerne mag, wenn er da Gitarre spielt und dass er das Wort Baba Ganoush oder die Phrase Baba Ganoush also super witzig fände und dass er irgendwie, also das Schönste in ihrem Leben sei und bla bla bla. Also ich fand das einfach alles ganz niedlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, es sah auch alles relativ normal aus. Also wenn man sich das so anguckt, auch da sitzt er halt da in seiner Wohnung, sieht halt aus wie Ikea-Einrichtung und wie, ja, die Bücher auch ganz normal im Hintergrund. Er halt in seinen Schlubberklamotten mit der Gitarre und so. Also irgendwie
auch,
fand ich jetzt alles
sehr
sympathisch.
Sehr bodenständigen Eindruck. Ich nehme an, dass er irgendwie mit seinen How I Met Your Mother Millionen da jetzt einfach sein Leben vor sich hin lebt,
ja,
und auch sonst,
ja,
nichts mehr macht.
Ich finde auch das Bild zum Beispiel, wo seine Frau das Kind dann im Arm hält im Krankenhaus nach der Geburt vermutlich, finde ich halt ganz, also auf der einen Seite finde ich es ganz niedlich, auf der anderen Seite muss ich ein bisschen lachen, weil es sieht halt deutlich so aus, als hätte man der Mutter vorher noch die Haare in Wellen gelegt. So nach dem Motto, oh mein Gott, die eine Seite, die im Foto ist, die müssen wir noch schnell schön machen. Aber ja, naja. Also es sieht aus, als würde da alles glücklich sein und das ist ja das Wichtigste. Ja, und dann war's das, ihr Lieben. Diese Woche war so ein bisschen alles und nix irgendwie. Also nichts, was spektakulär herausgestochen wäre.
Keine Toten.
Ja, ja. Also nichts, was spektakulär herausgestochen wäre. Aber wie gesagt, für mich persönlich ja mein Highlight Olympia. Und ja, und deswegen, also mal gucken. Und Ian McKellen natürlich, also das war auch. Und
das stimmt.
Die Kim Kardashian und Lewis Hamilton News ist natürlich auch immer noch, ja, mindblown so ein bisschen. Wenn sich das wirklich als Ente herausstellen sollte, was ich nicht glaube, dann wäre ich enttäuscht. Gut, dann hören wir uns in der Woche. Tschüss.
Tschüss.